ARD.
Hallo, mein Name ist Sabine Dahl.
Hallo, mein Name ist Nina Zimmermann.
Hallo, ich bin Christian Hort und bei Mitreden dreht sich alles um...
Also meine Meinung.
Meine Meinung.
Meine persönliche Meinung.
Genau, Ihre Meinung.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Schönen guten Abend, Deutschland. Sabine Dahl, mein Name. Hier ist Mitreden Deutschland diskutiert, der Abendtalk von den Inforadios der ARD. Kommt heute vom RBB 24 Inforadio, dem Nachrichtenradio des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und Ihre Meinung ist gefragt. Jugend in Sorge, wie geht's in eine gute Zukunft? Das ist unser Thema heute. Sie können gerne anrufen auf der 08000 44 1777 oder Sie können uns sehr gerne mailen mitreden.ard.de. Das sind meine Gäste. Simon Schnetzer ist hoffentlich da, Jugendforscher, hat unter anderem die Trendstudie Jugend in Deutschland 2024 herausgebracht. Wunderschönen guten Abend, Herr Schnetzer.
Einen schönen guten Abend, Frau Dahl.
Da ist er. Viktoria Reichelt sitzt mir gegenüber hier im Studio, Journalistin und Moderatorin, unter anderem beim ARD-Jugendformat Funk und bei ZDF heute live.
Hallo Frau Dahl, schönen Dank für die Einladung.
Na, sehr gerne doch. Und ihr gegenüber Arthur Kiesling, Botschafter der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Was er da genau macht, das werden wir uns bestimmt noch genauer heute anhören. Die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen ist überparteilich und versteht sich als Vertreter der Interessen der nachrückenden Generationen. Wunderschönen guten Abend, Herr Kiesling.
Danke, dass ich da sein darf.
Wie gesagt, Sie können gerne anrufen 08000 44 1777. Oder Sie mailen uns auf mitreden.ard.de. Fragen wir doch mal einfach in die Runde hier, Arthur Kiesling, 21 Jahre alt. Was ist Ihre größte Zukunftsangst?
Meine größte Zukunftsangst? Also ich würde sagen, das ist relativ diffus. Es könnte vielleicht Krieg sein, die Folgen von Krieg. Ich würde jetzt mal sagen, aus einer etwas politisch abgehobeneren Sicht, eventuell Spaltung in der Gesellschaft.
Okay, Viktoria Reichelt, 28 Jahre alt. Was ist Ihre größte Angst?
Nicht mehr ganz so jung leider wie Herr Kiesling. Ich glaube, aber was Herr Kiesling sagt, fasst es auch bei mir ganz gut zusammen. Es ist so eine diffuse Angst vor diesem multiplen Krisenmodus, in dem wir sind. Also bei mir ist auch aufgeblitzt Krieg, es ist aber auch aufgeblitzt Klimakrise, Rechtsextremismus, zunehmende Polarisierung. Also es sind so sehr viele verschiedene Bilder, die sich übereinander schieben. Und ich glaube, das haben die letzten Jahre auch gezeigt, dass uns das wahrscheinlich erwartet.
Und Simon Schnetzer, ich sage jetzt nichts dazu, Sie sind 45 Jahre alt. Also ich halte mich da vollkommen zurück, das Alter zu beurteilen. Herr Schnetzer, was ist Ihre größte Zukunftsangst?
Ich verstehe all diese Themen mit multiplen Krisen. Wenn ich in die Zukunft schaue, sehe ich eine tickende Zeitbombe und die ist die Sicherung der Sozialsysteme, wie wir die finanzieren, wie wir aktuell im Moment auf Kosten der jungen Generation hier auf Pump leben und das in Zukunft so nicht mehr finanzieren werden können. Und ich glaube, da kommt echt noch was auf uns zu. Die Politik scheut diesen Ball im Moment noch. Und wenn das konkreter wird, dann habe ich da tatsächlich Sorge davor.
Alles klar. Jugend in Sorge ist heute Abend unser Thema. Wie geht's in eine gute Zukunft? Da bin ich mal gespannt, was Nadine Kleinen aus Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen sagt. Wunderschönen guten Abend, Frau Kleinen.
Ja, guten Abend. Ja,
Was ist Ihre größte Zukunftsangst?
Meine größte Zukunftsangst wäre, keinen Job zu haben, was bei mir zum Glück nicht so in so großer Gefahr ist, oder dass irgendwann alles so teuer wird, dass man sich gar nichts mehr leisten kann, vor allem Letzteres.
Okay. Jugend in Sorge haben wir unsere Sendung genannt. Wie geht's in eine gute Zukunft? Haben Sie einen Vorschlag?
Ja, also da habe ich sofort so an das Thema Ausbildung gedacht, weil viele Jugendliche schwer haben, eine Ausbildung machen zu können. Und ich fände es gut, wenn man die 10. Klasse nimmt und die nutzt dafür, verschiedene Praktika zu machen. Das heißt, man würde den Unterricht machen, also ganz normal, aber bis zur 9. Klasse, dieser klassische Unterricht in der Schule, wie man den kennt. Und die 10. Klasse wäre darauf dann ausgelegt, einen wirklich auf das Berufsleben vorzubereiten, ausschließlich aus Berufsleben. Das heißt, Praktika anbieten, verschiedene Praktika zum Beispiel machen.
Verstehe. Also die, der Vorschlag.
Einen Lebenslauf schreibt, eine Bewerbung schreibt.
Ja.
All diese Sachen, die
hab verstanden. Ihr Vorschlag ist, die jungen Leute doch besser auf die Zukunft vorzubereiten. Da frage ich doch mal hier meine jungen Leute, also Arthur Kiesling und Viktoria Reichelt. Gute Idee? Hat Ihnen das bis jetzt gefehlt?
Sehr gute Idee, weil ich hatte eine sehr schöne Schulzeit, habe die irgendwie ganz gut überstanden und durchlebt, aber so richtig gut vorbereitet auf das Berufsbild in Deutschland, auf die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, Studium, Ausbildung, duales Studium, habe ich mich durch die Schule tatsächlich nicht. Und ich finde, ein großes Problem ist, wenn man nicht den familiären Background hat, dass da vielleicht jemand ist, der gleich sagt, na klar, ich verschaffe dir 3 Praktika in den verschiedensten Unternehmen, weil ich kenne da 25 Leute. Dann steht man relativ alleine da. Das ist so eine kleine Anekdote. Wir waren mit der Schule beim Jobcenter und haben so einen Berufsorientierungstest gemacht. Und bei ganz vielen ist komischerweise damals rausgekommen, Bierbrauer oder Bestatter.
Sie ist dann Fernsehmoderatorin geworden.
Genau.
Herr Kiesling, wie ist es mit Ihnen? Sie sind ja praktisch erst gestern von der Schule gekommen. Haben Sie so im Zuge Ihrer Oberschule und dann eben auch Abitur, haben Sie da so eine Perspektivlosigkeit? Oh, was mache ich jetzt bloß? Ich bin ja gar nicht aufs Leben vorbereitet.
Ein bisschen länger ist das Abitur bei mir schon her. Ich hatte das Glück, dass ich relativ früh wusste, in welche Richtung ich gehen möchte. Wir hatten auch eine Berufsorientierung an meinem Gymnasium, aber das war eigentlich nur für Studenten bzw. für zukünftige Studierende. Ich habe auch dann später von Mitschülern gehört und Mitschülerinnen, die eine Ausbildung machen wollen, dass sie sich überhaupt gar nicht aufgehoben gefühlt haben und dass ich das auf jeden Fall nachvollziehen kann, dass junge Menschen, die eine Ausbildung machen wollen, nicht so viel Unterstützung bekommen wie Menschen, die studieren wollen, sei es jetzt in der Schule oder auch später, dass Studenten ja zum Beispiel Studierendenwerke haben und auch da Unterstützungshilfen, die Auszubildenden in der Form jetzt nicht haben.
Jugend in Sorge ist heute Abend unser Thema. Jugend in Sorge, wie geht's in eine gute Zukunft? Wir haben verschiedene Studien vorliegen, den Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Wir haben die Trendstudie von Herrn Schnetzer, die Sinus-Jugendstudie, das kommt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Verschiedene Jugendorganisationen, die katholische Kirche ist da zum Beispiel dabei. Und das Ergebnis ist immer das Gleiche. Die Menschen zwischen 14 und 29 Jahren in Deutschland sind so besorgt wie nie. Und wir haben ja auch schon 2, 3 Sorgen hier gehört von meinen Studiogästen. Und hören wir mal diese Umfrage hier, was diese jungen Menschen besorgt.
Wer weiß, was so in 10, 15 Jahren ist. Also das kann man einfach jetzt nicht vorhersagen. Und es kommt immer irgendein Vollidiot auf die Idee, noch Krieg anzufangen. Also von daher, wer weiß, ob es in 10 Jahren Deutschland noch gibt.
Ich bin ehrlich ein bisschen angstvoll, sozial gesehen, durch politische Situationen. Ich glaube, dass wir leider sehr viel noch von autoritären Regimen vor uns sehen werden. Nicht unbedingt in unserem Land, aber auch auf der gesamten Welt.
Auch die Inflation wird ja auch immer schlimmer mit dem Geld und man kriegt ja auch nicht gerade mehr Geld. Und es wird halt immer schwerer, irgendwie über die Runden zu kommen. Deswegen finde ich nicht so geil. Sehe ich nicht gerne drauf.
Ja, und die Aussagen passen auch zu den verschiedenen Studien. Also Krieg ist jetzt schon öfter gefallen, dann eben noch der junge Mann. Generell, die Politik macht ihm Sorgen, Diktaturen nehmen Überhand. Ich kann mir nichts mehr leisten, keine bezahlbare Wohnung, auch ein Punkt. Klimawandel bekümmert die junge Generation auch. Und alles dieses hat Herr Schnetzer ja in seiner Trendstudie, Jugendstudie 2024, herausgefunden, Simon Schnetzer. Warum? Wenn ich mir überlege, dass ja eigentlich es Krisen, Kriege, es gab immer schwierige Situationen und es war schon immer so, dass wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Warum sind die jungen Leute jetzt so angefasst?
Also tatsächlich kommen sehr viele Krisen im Moment zusammen und genau diese Aussage, die Sie gerade getroffen haben, ja, also Krisen gab es doch immer, sollen sich doch, also sagen Sie jetzt nicht Sie gerade, aber kommt häufig von Älteren, die sollen sich doch mal nicht so haben. Jetzt haben die aber häufig vergessen, dass junge Menschen heute Krisen ganz anders erleben. Mit ihren Smartphones werden sie ständig zugeballert, mit diesen Informationen. Sie erleben sowohl den Krieg im Schützengraben als auch die mentale Belastung ganz anders. Sie haben auch nicht mehr diesen Rückzugsraum, wenn man früher, ich in meiner Jugend, vor Schulzeit vor über 25 Jahren, nach Hause kam, konnte ich die Tür zumachen und dann war Ruhe. Da gab es kein Mobbing mehr. Heutzutage geht es ja weiter. Dieses Thema von Always On, da fehlt auch ein wenig dieser Rückzugsraum. Und was junge Menschen noch haben, ich führe ja viele Interviews, ich hätte vorne auch doch vorhin noch was eingeworfen von meinen Zukunftsgestalter-Workshops, aber in meinen Interviews kommt häufig dieses, mein Leben ist jetzt besser. Und ich frage ja, warum? Und dann sagt das eine 23-jährige Frau und erzählt mir davon, dass sie vor einem halben Jahr aufgehört hat, Instagram zu nutzen. Und ich frage natürlich nach, was hat sich dadurch verändert? Und sie sagt, seit ich mich nicht mehr ständig mit anderen vergleiche, fühlt sich mein Leben wieder besser an. Und mit all diesen Krisen haben wir nicht nur dieses, sich permanent dem ausgesetzt zu fühlen, sondern auch dieses, ich sehe immer wieder andere, denen es besser geht und ich fühle mich dadurch nicht unbedingt geiler. Also es ist ein sehr intensives Erleben dieser Krisen, was es noch stärker macht. Und es kommt auch noch ein kleiner Vorwurf in Richtung Politik von mir. Und zwar junge Menschen, die in Krisenzeiten die Gelegenheit haben, eine Lösung mitzugestalten, erleben Krisen nicht so stark. Aber Beteiligung ist genau das Gegenteil von dem, was gerade passiert.
Herr Schnetzer, Sie sind super. Ja, mit Ihnen können wir unsere Mitreden-Sendung auf 25 Minuten begrenzen, denn Sie haben schon wahnsinnig viele Punkte angesprochen. Ich will das mit den Smartphones, weil hier auf dem Tisch auch sehr viele Smartphones liegen, mit den Smartphones will ich gleich noch vertiefen und möchte aber jetzt erstmal Herrn Dadaniak dran nehmen. Der müsste auf der Leitungs 1 sein. Schönen guten Abend nach Kiel.
Ja, guten Abend hier, Dadaniak.
Herr Dadaniak, Sie haben auch was identifiziert, was Sie als Hauptsorge der jungen Generation sehen?
Also es wäre eine Freude, wenn das die Hauptsorge der jungen Generation ist. Und ich hoffe, es wird auch so. Das ist unsere Klimaveränderung. Kriege, Völkerwanderung werden durch die Klimaveränderung, die wir ja jeden Tag erleben, werden massiv dadurch auch noch begünstigt und angestoßen. Wir werden noch viel mehr Flüchtlinge haben, nicht nur von wegen Kriegen, sondern von wegen der Bereiche, die unter Umständen nicht oder kaum noch bewohnbar sind. Wir werden Lebensmittelprobleme bekommen, wenn Klimaveränderungen weiter fortschreiten, dass eben nicht mehr alle Lebensmittel angebaut und geerntet werden können. Und ich bin jetzt selbst 70. Wir selbst werden dieses wahrscheinlich noch überleben, selbst wenn wir jetzt hier 90 würden. Aber die Jugend und die Generation noch danach, das heißt also unsere Enkel, die werden alle diese Probleme in voller Schwere erleben. Und wir haben ja jetzt schon das Problem. Wenn Sie bedenken, in den USA sind mal eben 200 Leute ums Leben gekommen durch einen Wirbelsturm. Das sei der stärkste seit Wetteraufzeichnung. Ich halte das persönlich für die größte Katastrophe, die auf uns zurollt. Obwohl ich glaube, ich bin davon selbst wahrscheinlich nicht mehr betroffen.
Ja, ich danke Ihnen sehr, dass Sie angerufen haben, lieber Herr Dadaniak. Das Klima, findet er, dass das die Hauptsorge, oder er hat sich ausgedrückt, er hofft, dass die junge Generation das als Hauptsorge identifiziert. Er hat auch Beispiele genannt, aber dennoch ist es ja so, wie auch Herr Schnetzer gesagt hat, liebe Frau Reichelt, direkt betroffen sind nach wie vor die wenigsten jungen Menschen in Deutschland davon.
Und ich glaube, das macht es auch so wahnsinnig schwer, diese Klimakrise zu fassen für das menschliche Gehirn. Das würde ich auch gar nicht nur auf junge Leute beziehen, sondern generell wahrscheinlich auf den menschlichen Verstand. Wenn ich in den Supermarkt gehe und mir nicht mehr das leisten kann, was ich mir vor 4 Jahren ganz easy leisten konnte, dann betrifft mich das natürlich weitaus akuter als Krisen, die wir vor allem im globalen Süden lange wahrgenommen haben. Jetzt sprach der Herr natürlich richtigerweise gerade von den USA. Also das sieht man auch in unserem Lebensraum. Aber alles, was mich direkt erstmal betrifft und vor allem in dem Moment existenzieller betrifft, sehe ich natürlich als größere Sorge. Und das zeigt, glaube ich, auch die Statistik, dass Klima als Sorge oder die Klimakrise so ein bisschen runtergerutscht ist im Ranking, gerade auch für Wahlentscheidungen, zum Beispiel zur Europawahl.
Umweltzerstörung ist immer Thema. War auch in meinen, als ich so alt war wie Sie, war das natürlich auch für mich volle Kanne ein Thema. Warum ist es jetzt viel stärker? Warum ist es jetzt also mindestens auf Platz 2 gerutscht in den Ängsten der jungen Generation, Herr Kiesling?
Es stimmt ja gar nicht. Also es ist nicht so, dass die junge Generation im Vergleich zu anderen Generationen, ich finde, Herr Dadaniak ist da ein gutes Beispiel, übermäßig Angst vor der Klimakrise hat. Umfragen zeigen, dass ungefähr 50% der jungen Generation das Thema als wirklich bedrohlich für ihre Zukunft sieht. So ist es aber auch in allen anderen Generationen, also all über 29. Was gerade schon gesagt wurde, also Inflation, Krieg in Europa, das betrifft momentan die Jugend tatsächlich viel, viel mehr als sowas wie Klima, was einem sehr leid tut. Und was eventuell auch erklären könnte, warum das Image der jungen Generation vor 5 Jahren war, ja, die gehen alle auf die Straße, die sind alle progressiv. Da gab es auch die Debatte, wenn wir Wahlalter ab 16 machen, dann werden die alle grün wählen oder links oder so. So, und jetzt kommt die Frage, warum wählt die eigentlich die ganze AfD? Also 40% war jetzt, glaube ich, in Brandenburg, junge Generation, Menschen U30, die AfD gewählt haben. Das passt gerade irgendwie gar nicht mehr ins Bild. Und das erklärt eigentlich ganz gut, wenn man sich anguckt, was die Top 3 Sorgen der jungen Menschen in Deutschland sind. Und da gehört Klima nicht dazu, obwohl es auch sehr weit oben ist.
Ja, aber Sie haben auch wieder mehrere Punkte angesprochen. Zum einen das Wohlstandsversprechen. Und das finde ich ganz spannend. Das hat nämlich auch gerade auf YouTube Herr Torben Ries geschrieben. Auf die Frage, wie geht es in eine gute Zukunft? Da schlägt er vor, weniger Steuern, weniger Abgabenlast und das Wohlstandsversprechen für die Mitte einlösen. Leistungsbereitschaft erhalten und entwickeln, schreibt Torben Ries auf YouTube. Zunächst will ich mal sagen, weil wir es jetzt gerade 8:30 haben, 20.30 Uhr, Sie kennen das ja immer, montags und donnerstags gibt es um 8:30 hier keine Nachrichten. Wir sind bei Mitreden, Deutschland diskutiert. Simon Schnetzer ist da, Jugendforscher. Dann habe ich die Journalistin und Moderatorin Viktoria Reichelt hier und Arthur Kiesling von der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Herr Schnetzer, Deutschland befindet sich vielleicht noch in einer Phase unglaublichen Wohlstands. Gemessen an unserer Volkswirtschaft, am Bruttoinlandsprodukt, sind wir das drittreichste Land der Erde nach den USA und China. Wie kann in einem so reichen Land die Jugend so sorgenvoll sein?
Ich mache manchmal Jugendworkshops mit im Seniorenheim. Junge Menschen früher und heute. Und dann setze ich da mit älteren Damen, die schon die 80 hinter sich haben. Die haben ihre Jugend verbracht in einer Zeit im Nachkrieg, als es nichts gab. Gefühlt gab es nichts. Und ich frage sie, und waren sie zufrieden in ihrer Jugend? In der Rückschau hat man sich das vielleicht auch ein wenig verklärt, aber sie sagen eigentlich alle, ja, wir waren eigentlich ganz zufrieden. Und ich frage aber, wie? Sie haben doch nicht viel gehabt. Und sagen sie, die anderen haben doch auch nichts gehabt. Und im nächsten Dorf auch nicht. Und wenn man nichts hat, dann wird man kreativ und macht was Gutes draus. Oder man hat viel zusammen. Also auch das Thema Zusammenhalt in dieser Not war ein ganz großes Thema. Und dann schauen diese Damen auf ihre Enkelkinder, die das neueste iPhone haben und weiß nicht was, und sagen, wie können die unglücklich sein? Die haben doch alles. Aber junge Menschen heute haben zwar von dem Materiellen viel, aber haben das Gefühl, nicht wirklich viel zu haben. Ich habe es vorhin gesagt als Beispiel, dass eben dieses sich permanent vergleichen hier ganz stark auswirkt. Und der Blick in die Zukunft auf jungen Menschen wird häufig rumgehackt wegen der Work-Life-Balance. Aber früher hatte man vielleicht noch das Gefühl, die Work-Life-Balance zwischen heute und dem Ruhestand möglich zu machen. Und heute fragen sich die Jungen, ich brauche die Work-Life-Balance heute, weil ich weiß gar nicht, was in absehbarer Zeit passiert.
Dieses
Gefühl, es wird runtergehen, das ist für junge Menschen ein echtes Problem.
Das Gefühl, es wird runtergehen, könnte ja Frau und Mann verhindern, indem sie sich eine super Ausbildung besorgen, indem sie einen super Job machen. Und die Sorge vor dem wirtschaftlichen Abstieg, keinen Job zu bekommen, habe ich noch Fragen im Kopf. Deutschland beklagt einen Fach- und Arbeitskräftemangel. Den Auszubildenden wird der rote Teppich ausgerollt. Ich meine, dass es noch das in keiner Generation je zuvor gegeben hat. Deswegen nochmal die Frage hier an meine beiden jungen Menschen. Viktoria Reichelt und Arthur Kiesling. Warum diese Angst vor dem wirtschaftlichen Abstieg?
Naja, da muss man ja schon sagen, dass die Wirtschaftsprognosen in Deutschland jetzt nicht sonderlich gut sind aktuell. Und ich glaube, dass wir auch mit dem Thema demografischen Wandel oft vergessen, dass die Arbeitsbelastung, die auf so einen jungen Menschen zukommt, im Ausbildungsverhältnis, im Studium, im Nebenjob natürlich weitaus komplexer ist. Also wir leben in einer Welt, die immer komplexer wird, sie ist immer digitaler geworden. Und das Anforderungsprofil in vielen Berufen ist natürlich ein ganz anderes als noch vor einigen Jahren. Es gibt viel mehr, mit dem man umgehen muss und gleichzeitig.
Sie sind viel besser ausgebildet.
Wir sind viel besser ausgebildet, ja, aber die Erwartungen an so Jobs sind natürlich auch oft ganz andere, weil am besten hat man 3 Master und dann kann man am besten auch noch coden, das hat man sich dann danach noch irgendwie raufgeschafft. Und am besten hat man aber auch noch sich sozial irgendwie engagiert.
Ich wollte gerade sagen, Sie waren doch noch ein Jahr in Peru, oder?
Genau, genau. Nach dem Abi natürlich nochmal rumgereist, möglichst keine Lücke im Lebenslauf, wenn nur dann für solche Experiences. Und das stresst natürlich. Und gleichzeitig haben wir die Themen Inflation, die Leute können sich weniger leisten müssen, haben aber das Gefühl, sie müssen immer mehr arbeiten. Und vor allem gibt es dann von den älteren Generationen, vielleicht von den Babyboomern, oft noch diesen Vorwurf an der junge Generation, an die jetzige Gen Z, dass sie eigentlich gar keinen Bock mehr hat zu arbeiten.
Darüber sprechen wir auch noch. Und ich habe dieses Blitzen in ihren Augen gesehen, denn sie ahnen, dass ich zu den Boomern gehöre. Ich will aber zwischendurch mal Frau Finke rannehmen. Die ist auf der 1, oder? Frau Finke, schönen guten Abend nach Hannover. Hier ist Mitreden.
Ja, hallo, guten Abend. Das ist ja schön, das passt auch gerade ganz gut.
Wieso?
Ja, ich hatte halt einfach auch so mit dieser wirtschaftlichen Situation oder auch das mit dem, dass halt, ich bin eine Babyboomerin, ich bin schon etwas älter, dass die vielleicht auch so ein bisschen darauf gucken, dass die anderen mit Work-Life-Balance irgendwo zu tun haben. Und ich muss sagen, ich habe eher von jüngeren Menschen gelernt, das mal ein bisschen mehr ernst zu nehmen, dass ich selber meine Work-Life-Balance ein bisschen mal in Ordnung bringe. Aber mein Hauptthema ist eigentlich auch, dass ich denke, dass das jetzt diese Generation, die jetzt heranwächst und auch die Nachfolgenden, dass die, denke ich, schon auf einmal in einer Situation sein werden, zu erleben, dass der Wohlstand in Deutschland nachlassen wird. Ich glaube, das ist meine Vermutung, dass einfach so wie es jetzt ist, das ganze Leben, das wird in 30, 40, 50 Jahren, denke ich, nicht mehr so umsetzbar sein. Ich denke, die Jugendlichen, die jetzt so in so Mittelstandsfamilien, in Anführungsstrichen, groß geworden sind, die haben Sachen, man hat zwei Autos vor der Tür, man fährt zwei, dreimal in Urlaub und so weiter. Solche Sachen sind irgendwann nicht mehr leistbar.
Und was ist dann mit meinem Vorschlag? Na, das bedeutet doch, sich einfach noch viel mehr anzustrengen, damit man mindestens so einen guten Job hat wie Papa und Mama?
Ich denke, dass solche Jobs dann einfach nicht mehr so hoch dotiert sind. Und dann kommt auch noch dazu, dass unheimliche Kosten auf diese Generation jetzt zurollen wird, die jetzt in 10, 15 Jahren voll im Wirtschaftsleben stehen. Wir Babyboomer sind dann diejenigen, die gar nicht mehr können. Wir sind sehr, sehr viele. Wir müssen irgendwie versorgt werden. Das wird teuer sein. Solche Sachen.
Ich merke schon, es geht Richtung.
Ist schon dieser Konflikt, aber ich finde es, ich denke, diese Sorge der jungen Menschen ist nicht unberechtigt. Das ist so mein Gefühl.
Ja.
Oder auch so mit der Klimakatastrophe, die jetzt so auf uns zurollt. Da denke ich auch, die werden auf einmal mit Situationen umgehen müssen, dass sowas wie Jahrhundertfluten Normalität werden. Jedes Jahr.
Ja,
und
ja.
Das ist natürlich eine Herausforderung.
Danke Ihnen.
Ja.
Sie haben. Nee, ich finde das super. Danke, dass Sie angerufen haben, Frau Finke. Und Sie haben unsere Diskussion weitergebracht. Und das, was ich gerade gesagt habe, naja, muss man halt noch mehr arbeiten und dann muss man, das ist sicherlich wahrscheinlich auch so eine Boomer-Argumentation. Auf YouTube schreibt gerade ein User, wie ist das heute? Je schneller sich das Hamsterrad dreht, desto mehr fliegen raus. Zukunftsplanung bedeutet heute, was mache ich in 2 Jahren? Stimmt das, Herr Kiesling?
Ja, eigentlich wollte ich zu dem Anfangspunkt was sagen, aber ich kann auch gerne da einsteigen. Ich habe das Gefühl, seit Corona hat die junge Generation ihren Zukunftshorizont immer kürzer gedacht. Also früher war es vielleicht so in 20 Jahren, wie sieht meine Karriere aus, wie sieht mein Haus aus, wie sieht meine Familie aus? Und jetzt wird es immer weniger. Also bei Corona hieß es schon, woher soll ich wissen, wie es nächstes Jahr aussieht? Also es ist...
Dürfen wir da wieder raus?
Genau, ja. Dürfen wir da wieder raus. Und jetzt Polykrise ist vielleicht schon sogar ein Unwort. Aber dass man keine Sicherheit mehr hat, ist tatsächlich ein großer Faktor, nach den junge Menschen sich sehen. Und es ist ja tatsächlich so, dass es immer schwieriger wird, auch ein Eigenheim zu erwerben. Und man kann mit wenig Einkommen zum Beispiel viel um die Welt fliegen. Flüge werden immer billiger. Die kleinen Annehmlichkeiten des Lebens sind relativ günstig. Wozu soll ich 40, 50 Stunden die Woche arbeiten? Also junge Menschen sagen sich, ich werde mir das Haus eh nie leisten können in Zukunft. Dann mache ich doch lieber 30 Stunden oder 20 Stunden, teile mir das mit meinem Partner auf, kümmere mich mehr um mein Kind. Ich habe auch vielleicht dann bei meinen Eltern gesehen, wozu das geführt hat, wenn die den ganzen Tag gearbeitet haben. Weil ich weiß, manche Dinge sind eh nicht sicher. Also da sind ja Entscheidungen der jungen Generation absolut rational nachvollziehbar. Aber darf ich zu dem
einen? Nein, unbedingt. Aber danke zwischendurch, dass Sie uns mitnehmen in Ihre Gedankenwelt. Was wollten Sie noch zu Herrn Schnetzer sagen?
Und zwar ist es ja so, dass in Deutschland seit den 80er Jahren, wir werden ja immer reicher, das Bruttoinlandsprodukt steigt, aber seit den 80ern ist die Zufriedenheit in Deutschland, die steigt nicht mehr mit. Also am Anfang sind wir immer reicher geworden, wir sind immer zufriedener geworden, aber seitdem gibt es quasi immer größeren Gap. Und in der Forschung würde man sagen, es liegt daran, dass eben Reichtum nicht glücklich macht, dass die Menschen seitdem einfach nicht mehr einen Höhepunkt erreicht haben. Und das reale Medianeinkommen in Deutschland ist auch immer weiter gestiegen. Aber die Leute sind tatsächlich in diesem Medianeinkommen immer unglücklicher geworden. Und das liegt tatsächlich, also man vermutet daran, dass die Ungleichheit in der Gesellschaft immer größer geworden ist. Wenn ich mich vergleiche mit dir oder mit ihnen und sage, ey, der hat aber so und so viel, dann ist mein reales Medianeinkommen, obwohl es mehr geworden ist, tatsächlich etwas, über das ich mich gar nicht mehr freuen kann. Und wir haben den Trend tatsächlich schon seit 10, 20 Jahren, nicht erst seit der Corona-Krise, nicht erst seit Wirtschaftskrise, sondern das ist schon länger, dass Menschen unzufrieden sind in der Mittelschicht. Und das ist mehr so ein Klassenproblem.
Vielen Dank. Ich will mal Herrn Brandstätter dazu nehmen, denn der hat sich auch hat sofort angerufen, als es hier um den Vergleich ältere, jüngere Generationen geht. Herr Brandstätter, sind Sie dran?
Ja, ich bin dran, ja.
Ja, moin, nach Bremen.
Ja,
wunderschönen
moin,
guten
ja,
Abend.
Schönen guten Abend. Ja, also ich höre das ja jetzt gerade so raus, also Stichwort Hamsterrad vor eben oder dass wir in einem wirtschaftlich dominierten Land leben mit allen ja auch Problemen, die das mit sich bringt, nicht? Weil was bringt eine sehr, sehr gute Wirtschaft, wenn die Menschen dann eben doch nicht zufrieden sind, so, nicht? Oder sich vergleichen oder so früher heute. Also ich kann mir da nur mal so einen Punkt rausgreifen, also ich bin Lehrer an einem Gymnasium hier in Nordniedersachsen und was ich da gerne mal so auf die Beine stellen würde, wäre die Marina Weißband, die hat ein sehr schönes Projekt angeleiert, Aula heißt das, und da geht es einfach mal darum, dass Schüler schon in den Schulen vielleicht noch besser lernen, wie so demokratische Prozesse unmittelbar und authentisch passieren, ohne dass sich da irgendwelche Mittler zwischen schalten oder so, ja. Also ganz kurz, das ist, sie hat ihre Vision ist, dass an den Schulen also Dinge angestoßen werden von Schülerseite, Wünsche, was in der Schule umgesetzt wird, dass das dann diskutiert wird, dann vielleicht auch abgestimmt mal mit modernen digitalen Geräten, und da muss natürlich so die Schule, Schulleitung, die müssen natürlich alle so ein bisschen mitspielen, aber durch diese Erfahrung, und ich halte das für einen sehr nachhaltigen Ansatz, weil die Schule, das ist etwas, das jeder besucht von uns, jeder geht irgendwie durch die Schule, und da könnte, glaube ich, ein ganz großer Impuls entstehen, dass die Schüler lernen, wie es laufen muss, ne? Rede, Gegenrede, so, ja. Man diskutiert und so, nicht? Und mit diesen Erfahrungen kann ich mir vorstellen, dass sie dann später auch auf eine natürliche Weise in einer Gesellschaft, die wir noch vor uns haben, Dinge einfordern und auch authentische Diskussionen einfordern. Und so, wir haben es ja heute.
Was Sie, ja, und ich habe da, also vielen Dank, habe ich verstanden, was ja dann eben auch, wenn Sie sagen, dass dann durch diese Diskussion vielleicht auch die Schule sich verändert, dann eben auch diese Selbstwirksamkeit, selber was schaffen. Und da sehe ich eifriges Nicken bei Frau Reichelt.
Ja, weil ich glaube, der Punkt, den der Herr anspricht, ist ganz wichtig. Wir sprechen immer von Demokratie, ne? Aber Demokratie ist letztendlich ein abstraktes Wort. Wir sagen, wir müssen die Demokratie schützen. Sie ist irgendwie pluralistisch. Sie ist da, um Meinungsvielfalt abzubilden und zu erhalten. Aber was, das zeigen auch Studien, was ganz krass bei Menschen das Verständnis für Demokratie fördert und vor allem die Wichtigkeit von Demokratie zeigt, ist eine Selbstwirksamkeit zu erleben, ne? Also zu erleben, ich bin in diesem Land wichtig und ich kann vor allem in diesem Land mitentscheiden, wenn ich mich organisiere, zum Beispiel in einem Verein, in einer Gewerkschaft. Und wenn es nur das Erleben ist, im eigenen Dorf zu bemerken, hier gibt's keinen Skateplatz und ich tue mich mit Gleichaltrigen zusammen und wir vernetzen uns irgendwie im Stadtrat und schieben das an und haben dann letztendlich einen Skateplatz. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um gerade jungen Menschen das Erleben von Demokratie oder die Wichtigkeit von Demokratie erlebbar zu machen.
Ja, und dieser Punkt Selbstwirksamkeit, was Sie gerade angesprochen haben. Sagen Sie, Herr Schnetzer, Simon Schnetzer, Jugendforscher, Selbstwirksamkeit, nehme ich an, ist auch in Ihren, spielt auch in Ihren Umfragen eine große Rolle. Aber ich will auch noch die Frage nachschieben, sind die Sorgen immer gleich? Sorgen sich junge Leute aus gut situierten Familien vielleicht eher um den Klimawandel und junge Leute aus finanziell schlechter gestellten Familien, geht es da in erster Linie ums Geld?
Fangen wir bei der zweiten Frage an. Wir sehen tatsächlich in der sozialen, zwischen sozialen Schichten oder Wohlstandssituationen gar nicht so große Unterschiede. Also die Sorgen sind ganz ähnlich. Mhm. Und das ist eigentlich fast das Erschreckende, dass gerade so ein Thema wie die Inflation wirklich auch ganz tief, auch in die Mittelschicht, von der man immer dachte, so, ja, die brauchen sich doch nicht beschweren, auch hineingreift. Wenn wir...
Also wenn da noch was kommt, freue ich mich, aber ansonsten, wir haben auch noch über die Selbstwirksamkeit gesprochen.
Genau. Das ist etwas, was ich weniger in der Studie sehe, sondern also klar wird Demokratie kritisiert, weil wir nicht so richtig dazu beitragen können, aber das ist statistisch gar nicht so einfach abfragbar. Ich erlebe aber genau das Positivbeispiel. Ich mache ZukunftsgestalterInnen-Workshops, in denen junge Menschen eben genau fragen, also wie können wir die Probleme unseres Orts in unserem Betrieb lösen, in unserer Schule. Und das System, sei das jetzt die Schule, sei das der Stadtrat, die sind immer total überrascht, krass, was da an Ideen schlummern. Und am Ende steht eigentlich immer die Frage, warum haben wir das nicht früher gemacht? Junge Menschen sind dann so motiviert, identifizieren sich so viel stärker mit dem, was hier gemacht wird. Und wir verschenken dieses Potenzial der guten Ideen, des Enthusiasmus junger Menschen, weil wir diese Selbstwirksamkeit aus Angst davor, was die doch machen könnten, nicht zulassen.
Ja, was ja dann auch wiederum in die Richtung geht, was Herr Kiesling vorhin schon kurz angesprochen hat, nämlich dieses, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört, da kommen wir gleich drauf, weil ich unbedingt jetzt mal die Frau Winkler hören will. Sarah Winkler ruft an aus Berlin. Sind Sie noch dran?
Ja, ich bin dran, entschuldige.
Na, macht doch nichts. 24 Jahre alt lese ich hier. Und was bedrückt Sie? Oder vielleicht sind Sie ja auch eine 24-Jährige, die einfach mal anrufen wollte, weil sie keine Sorgen hat.
Oh, wenn das so wäre. Was mich am meisten bedrückt, ist der Aufstieg des Rechtsextremismus, in dem sich die Linke schwächt. Und die Mitte viel mehr Kompromisse mit der rechten Seite macht. Ich bin 2018 war ich Schulstreikerin in meinen letzten paar Jahren. Das unter anderem in Australien, also ein Land, das auf jeden Fall von Klimawandel schon betroffen worden ist. Aber was dann passiert ist, also ich sehe noch weiter, wie die Entscheidungen getroffen werden und so unter diesen jungen Leuten. Wir gehen zur Wahl und wir sagen, wir wollen, bitte wählt fürs Klima. Und das passiert dann, und dann zum Beispiel wird die Ampelkoalition, die ein Versprechen hatte, dass es richtig, dass sie jetzt vorwärts gehen wollen und Umwelt uns alles, all diese Versprechen, und jetzt sehen wir, dass diese Versprechen nicht gehalten worden sind. Dasselbe ist auch in Australien geschehen. Das heißt dann plötzlich ist es, wie, okay, die Grüne scheint zu schwach sein, um irgendetwas zu tun. Die Linke zersplittert sich ganz und dann auch noch zum Beispiel Bündnis Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht war extrem transphob, was das Selbstbestimmungsgesetz anging. Und plötzlich ist es so, also die Linke hat diesen Einfluss jetzt verloren, aber der Einfluss war da. Ich kann jetzt nicht an die Linke wenden.
Ja, ich verstehe. Irgendwie so ein bisschen politisch heimatlos. Mal sehen, ob das auch der Punkt ist von Willi Reschke, der aus Chemnitz angerufen hat. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Reschke.
Guten Abend.
Wir waren gerade dabei, bei der sozusagen politisch heimatlos fühlt sich Frau Winkler, weil sie eigentlich von mehreren, also vor allen Dingen von der Linken meine ich jetzt, der linken Seite in der Politik enttäuscht ist.
Ja, also ich bin politisch nicht heimatlos. Ich bin Mitglied der Jungen Union, 16 Jahre alt und komme aus Chemnitz. Und meine Problematik, die ich sehe, ist die Migration. Und das wird mir auch gespiegelt, wenn ich mich mit Menschen zum Beispiel in meiner Klasse unterhalte oder mit Menschen, die ich sonst um mich herum habe, auch gerade junge Menschen. Man fühlt sich hinsichtlich dieser ganzen Geschichte schon vernachlässigt. Man glaubt, man bekommt als junge Frau, wenn ich gerade mich mit meinen Freundinnen unterhalte, erzählt, dass man dumme Nachrufe bekommt. Und was das andere Problem ist, auch nochmal zum Thema vernachlässigt, man hat das Gefühl, zumindest junge Menschen, mit denen ich mich unterhalte, dass die Politik in Berlin, dass die jungen Menschen im Osten denjenigen egal sind. Es gibt auch so eine Art Streben nach Vergangenheit. Das finde ich extrem eigenartig. Ich nenne das so gern den Simson-Kult. Simson, das Motorrad aus der DDR, dass man also in die Vergangenheit strebt, in die Vergangenheit einer Eltern, die und sozusagen die 40 Jahre DDR, die schlechten Seiten hatte, so ein bisschen vernachlässigt, wenn man nur zum Beispiel sieht, was da halt davor gebracht wurde. Und es gibt natürlich diese ganze Sache, wird von den Eltern auf die Kinder projiziert und das zeigt natürlich den Einfluss der Eltern und die Problematiken, die man sieht, dass man also nicht angesprochen wird von den Menschen, dass man die Migration als Problem sieht, die spricht natürlich die AfD an und die nimmt sie natürlich auch dankbar als Thema auf. Ja. Und das zeigt natürlich auch, dass die jungen Menschen sozusagen die AfD im Osten auch verstärkt wählen. Und das sehe ich persönlich als Problem an, weil ich der AfD keine Problemlösefähigkeit zusprechen würde.
Also das ist, dass Sie dann Ihrer Partei, der CDU, raten würden, ihr müsst die Probleme wirklich konkret benennen, konkret ansprechen und euch nicht wegducken. Oder was ist Ihr Tipp?
Ja, das unter anderem, und dann gab es ja auch mal diese eigenartige Idee, man könnte ja auf die AfD insoweit zugehen, dass man sagt, man tut sie schwach regieren, tot regieren. Das sehe ich nicht so. Gerade, es gab natürlich auch die Idee, die muss ich ehrlich zugestehen, hatte ich auch mal einen Moment. Aber gerade auch die Situation in Thüringen mit dem neuen Landtag, mit dem Alterspräsidenten, ja, die hat mich da auch in gewisser Weise wieder in meiner Meinung verstärkt, dass man eigentlich mit der AfD nicht. Also man soll mit ihnen reden, aber man soll mit ihnen nicht die Fläche geben, die sie aktuell vielleicht auch hat. Und verstehe. Man muss auf alle Fälle die Probleme der Menschen ansprechen.
Dankeschön, Willi Reschke. Danke, dass Sie angerufen haben. Und da will ich mal alles, was Sie gesagt haben, weil Herr Kiesling hier neben mir kommt aus dem Nicken gar nicht raus. Ist das die Erklärung, die Sie ja eingangs, also zu Beginn unserer Sendung aufgeworfen haben, warum wählen viele junge Menschen rechts? Weil die AfD die Probleme konkret benennt und einfache Lösungen anbietet. Ist das so einfach?
Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Mein Nicken war auch vielmehr, dass ich diese Argumentation schon ein paar Mal gehört habe. Ich finde, es wurden jetzt viele Sachen genannt. Ich würde einmal ganz kurz auf den Bildungsaspekt eingehen und dann kommt man auch tatsächlich in meinen Augen ganz schnell zum Thema AfD. Es wurde jetzt gesagt, wenn wir jungen Menschen Beteiligungsformate anbieten. Mhm. Ich kenne das ja auch, Jugendparlamente und so. Die Leute, die ich früher aus den Jugendparlamenten kenne, die studieren jetzt alle Politik und Jura. Also das sind tatsächlich schon die Menschen gewesen, die am Anfang sich sehr interessiert haben für das Thema Politik. Es ist auf gar keinen Fall die breite Mitte. Also ich finde solche Ideen immer total super und wir machen irgendwie Beteiligungsprogramme und Selbstwirksamkeit. Aber das große Problem ist doch eigentlich, dass wir die Bildung in den letzten Jahren komplett kaputt gespart haben. Also 2025, sagt die Kultusministerkonferenz, fehlen uns mehr als 25.000 Lehrer in Deutschland. Ich komme aus Ostdeutschland, also meine Familie auch. Und ich kenne Schüler, die hatten nicht eine Stunde Politikunterricht in ihrem Leben.
Ich finde das super spannend, was Sie sagen. Aber ich kann jetzt nicht mit Zahlen unterfüttern, aber vielleicht hilft mir da auch der Herr Schnetzer. Kaum ein Land der Erde gibt so viel Geld aus für Bildung wie Deutschland.
Ja,
und Sie sagen, kaputt
Lehrer,
gespart?
Ja, unsere Lehrer sind die Lehrkräfte, die am zweitmeisten verdienen auf der Welt. Aber seit 10 Jahren ist unsere Bildung im Abwärtsgang. Also die PISA-Studien sind furchtbar. Wir haben extrem viel Probleme mit Unterrichtsausfall. Der Putz bröckelt von der Decke.
Also ist Geld falsch eingesetzt.
Das Geld ist vielleicht falsch eingesetzt. Und vielleicht bräuchten wir auch mehr Leute, die auf Lehramt studieren. In Berlin, also hier, sind knapp 60% der neuen Lehrkräfte haben kein Lehramtsstudium. Das muss man sich mal vorstellen. Und deswegen zu dem Punkt, es gibt junge Menschen, die haben keine einzige Stunde Politikunterricht in ihrem Leben gehabt, also bis zu ihrem Abschluss. Und gerade solche junge Menschen konfrontieren wir mit extrem komplizierten politischen Problemen. So, das ist zum Beispiel, warum geht's dir schlecht? Warum geht es deinen Großeltern schlecht? Warum gibt's vielleicht Probleme, die gar nicht so einfach zu lösen sind? Und da rutscht natürlich die AfD rein. Und ich finde diesen Aspekt von Herrn Reschke total spannend, dass gesagt wird, ja, das große Problem, das ist Migration. So. Und im Grunde ist ja die Ableitung davon, mir geht's schlecht, weil die Menschen mit Migrationshintergrund, die kriegen das ganze Geld. So, das hört man ja ganz oft und auch 30% der jungen Menschen glauben, dass der Staat sich mehr um Menschen mit Migrationshintergrund kümmert als um die eigentlichen Deutschen. Also es ist ein Problem.
Ja, weil ich würde nämlich, weil hier auch ein User gerade geschrieben hat auf YouTube, die Angst vor Migration, schreibt er, das ist nicht recht, sondern das könnte vielleicht eine Zukunftsangst sein, wo wir ja auch wieder bei dem Aspekt sind, den wir vorhin von Herrn Schnetzer schon gehört haben. Was ist mit unseren sozialen Sicherungssystemen?
Genau, das ist tatsächlich die große Frage und deswegen will ich auch darauf hinweisen, dass Migration an sich und auch momentan wird die Debatte geführt, als hätten wir riesige Migrationsströme vor Deutschland. Wir hatten in den 90er Jahren mehr Einwanderung als momentan, also auch eben jetzt tatsächlich durch Solingen und so. Die Debatte verstehe ich total, aber sie ist natürlich von rechts verzerrt. Die AfD sagt, euch geht es so schlecht, weil das ganze Geld an die Asylanten gegeben wird. So, früher gab es den Kampf unten gegen oben, dass man gesagt hat, okay, die unten sind, das liegt daran, dass die Reichen eben so extrem reich sind. Und jetzt wurde quasi es umgetwistet und es wurde gesagt, ihr Armen habt zu viel, weil die anderen Armen, die mit Migrationshintergrund, also es wird quasi sich gegeneinander, anstatt sich zu solidarisieren.
Aber
wird
wie
gesagt,
geht es? Ja, ja. Aber entschuldigen Sie, dass ich einhake. Ja. Wie geht es dann? Weil Sie haben ja mit schon mehrere Sachen angesprochen, dass es eben die jungen Leute zum Teil auf die komplexen Probleme in Deutschland nicht vorbereitet sind, weil ich nehme das jetzt alles, was Sie gesagt haben, weil der Politikunterricht fehlt. Liebe Frau Reichelt, Sie sind Heavy User, Sie sind Insta-Star, Sie sind im Prinzip, Sie haben Ihre eigene Website und. Es ist doch aber dann wunderbar, wenn ich dann bei irgendeiner Partei ganz, also ich habe ein Problem, warum, so wie Sie sagen, warum geht es meinen Großeltern so schlecht und dann lese ich, ganz einfache Lösung. Wie willst du denn diese ganze Komplexität unseres Lebens in zwei Zeilen kriegen?
Ja, Sie sprechen da natürlich ein großes Problem an. Ich würde fast sagen, mein Lieblingsproblem, über das ich dieser Tage spreche, nämlich, dass wir natürlich mittlerweile die Debatten, die wir führen und die Informationen, die wir bekommen und dann noch die Freizeit, die wir irgendwie verbringen, die verbringen wir sehr viel online. Wir verbringen sie leider gar nicht mehr super viel auf öffentlich-rechtlichen Plattformen oder im Fernsehen, zumindest die junge Zielgruppe, sondern wir sind natürlich auf Plattformen, die riesige Tech-Unternehmen bereitstellen. Mhm. So. Diese riesigen Tech-Unternehmen, ohne die jetzt zu verteufeln oder so, ne, das sind auch wichtige Plattformen, die Medienlandschaft einfach verändert haben, damit muss man jetzt umgehen, aber das Problem ist natürlich, dass die nach Regeln spielen, die wir uns nicht demokratisch ausgedacht haben. Und diese Regeln, die bestimmen natürlich die Art, wie wir kommunizieren. Wir kommunizieren in Algorithmen und die Algorithmen bevorzugen natürlich, was stark emotionalisiert, was mich direkt reinzieht, wenn ich so ein Video gucke. Und natürlich funktioniert ein, ich habe die einfache Antwort auf eure Probleme und es sind Geflüchtete. Nicht die Antwort. Ich hab den Grund für all eure Probleme und es sind Geflüchtete. Funktioniert natürlich in ein paar Sekunden viel besser online als ein, naja, die Problemlage ist komplex. Einerseits haben wir eine verpasste Wohnungspolitik, wir haben aber auch ein schlechtes Rentenpaket. Genau, da schon, sind Sie schon weg.
Schon
ja?
Wisch ich's weg, ja.
Frau Dahl ist weg. In dem Video, was sagt einerseits, andererseits. Und dadurch, dass sich die Art, wie wir debattieren und kommunizieren online so verändert hat durch die Algorithmen, wird es immer schwerer, die Komplexität der Dinge sehr einfach zu erklären. Weil das sind einfach keine einfachen Probleme. Und natürlich hat eine Partei, die populistische Antworten bereithält, in populistischen Videos da viel einfacheres Spiel als ein SPD-TikTok, was irgendwie nochmal große Hintergründe erklärt.
Dann ist der Wissenschaftler gefragt und der muss das jetzt in eine Minute pressen, Herr Schnetzer, weil ich weiß, das ist auch Ihr Lieblingsthema, dass irgendwann dann die Algorithmen sozusagen die Politik bestimmen. Also haben Sie eine Idee, wie machen wir es dann? Oder wie können es die demokratischen Parteien machen?
Emotionaler werden, also wir hatten vorhin, Sie hatten noch gefragt, ob ich was zum Thema Bildung habe. Wir haben ein überfordertes System. Beim Thema Migration ist es, wir versuchen eine Komplexität hier einfacher darzustellen, anstatt dass wir positive Geschichten auch zeigen. Migration ist nicht nur der Mensch, der kommt und das Sozialsystem belastet. Das sind auch Politiker, Politikerinnen, die verhindern, dass diese Menschen mehr in Kraft kommen. Da stecken überall wahnsinnig spannende Geschichten drin, wie wir das auch besser machen können. Wenn wir keine Positivnachrichten den vereinfachten, vielleicht auch gar nicht existenten Lösungen entgegenstellen, warum sollen Menschen dann auf die Idee kommen, was Positives über die Situation denken? Und jetzt sind wir wieder in dieser Aufmerksamkeitsökonomie. Wenn wir auf diesen Plattformen sind, erstens, wir müssen mitspielen, um sichtbar zu sein. Zweitens, wir müssen uns auf diese Aufmerksamkeitsspanne einlassen und dann aber auch lernen, wie erzählen wir wichtige Geschichten unterhaltsam, dass sie von diesen Algorithmen bestehen bleiben.
Und wie erzählen wir wichtige Geschichten unterhaltsam und gut? Das erfahren Sie nach den Nachrichten. Herr Schnetzer, wir sind gleich wieder da und wir sind auch für Sie wieder da hier bei Mitreden Deutschland diskutiert. Wir diskutieren Jugend in Sorge. Wie geht's in eine gute Zukunft? Rufen Sie an 08000441777. Und anrufen kann übrigens jeder, egal in welchem Alter. Und da wir ja hier so viele schwere Themen wälzen, kann bitte auch jeder anrufen, der sich keine Sorgen macht. Ich bin mal gespannt, wie der Herr Yamshidi heute Abend drauf ist. Asia Yamshidi aus München hat angerufen. Wunderschönen guten Abend.
Ja, hallo, schönen guten Abend auch Ihnen und allen Zuhörern.
Dankeschön. Was sagen Sie, Herr Yamshidi, was sorgt die Jugend?
Also was ich persönlich sehr besorgniserregend finde, ist, dass die heutige Politik eigentlich sich nicht wirklich um die Menschen kümmert, also nicht wirklich mit dem realen Menschen sich mit beschäftigt und auch nicht wirklich mit der Jugend, sondern einfach irgendwo man das Gefühl hat, dass sie mit sich selbst irgendwo verstrickt sind. Das heißt, da werden einfach Sachen beschlossen, ohne dass man jetzt wirklich mal auf den Menschen eingeht. In bestimmten Punkten haben wir ja zum Beispiel das mit der ganzen Wärmepumpengeschichte gehabt, vor ein paar Jahren, was davon seitens der Grünen kam, wo ich mir persönlich gedacht habe, wir hatten ja jetzt gerade die Pandemie hinter uns gebracht, viele Menschen, die verängstigt waren, viele Menschen, die finanziell in Not waren oder sehr vieles an private Gelder ausgeben mussten, viele Selbstständige, die halt ihr Geschäft aufgeben mussten. Und dann kommt die Politik mit so etwas, wo ich mir persönlich denke, wir haben doch ganz andere Probleme. Und aktuell, wenn ich mir das Ganze ansehe, und sehe, wie sehr auf diese ganze Migrationsgeschichte dann eingegangen wird, statt dass man halt einfach mal sagt, hey, Migration ist ja nicht per se schlecht. Also ich bin ja selbst, wenn man das auf diese Schiene legen würde, Migrant, obwohl ich ehrlich gesagt diesen Begriff überhaupt nicht ausstehen kann. Ich bin ein Zugereister nach Deutschland. Ich bin mit 12 nach Deutschland gekommen, habe die Sprache gelernt, bin zur Schule gegangen, habe eine Ausbildung gemacht und bin so gesehen als aus meiner Sicht ein vollwertiger Teil der Gesellschaft. Ja, also ich glaube nicht, dass Sie jetzt raushören, dass ich jetzt irgendwo nicht deutscher Herkunft bin.
Nein, das zeigt nur Ihr Name, aber ich denke mal, dann gibt es eben auch das ein oder andere Problem immer für Sie, was bescheuert ist, ne?
Nicht unbedingt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde einfach ganz normal mit wahrgenommen. Nur mich erschreckt das, wenn ich dann so sehe, was da für Diskriminierungen stattfinden oder was da für ein Feindbild dann gelegt wird auf Menschen, die aus anderen Ländern herkommen, statt dass man diese positiven Seiten sieht, dass man sagt, hey, was habe ich denn für Potenzial, auch wenn es nicht vielleicht in jedem Menschen dieses Potenzial drinsteckt, aber dass man sagt, hey, was kann ich mir denn für dieses Potenzial also mit zunutze machen? Und wenn ich mir das dann so ansehe, ich bin auch gleich fertig, was da zum Beispiel bei den Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, die durften innerhalb kürzester Zeit arbeiten. Aber Menschen, die aus anderen Ländern hergekommen sind, sei es nun Syrien oder anderen Ländern, die durften nicht sofort arbeiten, sondern die mussten jahrelang in irgendwelche Asylheime verbringen. Warum macht man sich dieses Potenzial nicht zunutze und sagt, den lässt man erstmal die Menschen mal die deutsche Sprache lernen und parallel dazu beschäftigt man diese unter Aufsicht bei bestimmten Jobs, wo man halt nicht mal die Sprache braucht.
Ja.
Und da würde es auch nicht dazu kommen, dass da halt Menschen dann so denken und sagen, ach naja, die sitzen sowieso nur faul rum und kassieren deutsche Steuergelder und denen wird das Geld halt irgendwo hingeschoben, aber uns jetzt nicht, sondern die würden auch gleich von Anfang an aktiv sein.
Super,
und da sind auch den Fehler bei der Politik.
Super wichtiger Punkt, weil ja eben auch diese Mehrklassengesellschaft sozusagen entstanden ist bei den Zugereisten, hat Herr Yamshidi es benannt. Vor den Nachrichten waren wir bei dem Punkt, wie bringst du solche komplexen Probleme in tolle, kurze, verständliche und dann sogar noch unterhaltsame Insta-Stories. Herr Schnetzer hat schon Vorschläge gemacht, unser Jugendforscher. Was sagt denn Viktoria Reichelt? Also eben auch dieses, wissen Sie, was Herr Yamshidi gerade gesagt hat, die wahren Probleme, die werden nicht angesprochen.
Also da wundere ich mich ehrlich gesagt auch gemeinsam mit dem Hörer, warum die Politik es nicht so richtig kommuniziert kriegt, wie viele Menschen wir eigentlich brauchen einwanderungstechnisch nach Deutschland, damit dieses Land noch irgendwie weiter funktioniert. Das kommt mir in der politischen Debatte auch stark zu kurz. Und wie man das jetzt auf Social Media gut erzählt, wenn ich da die richtige Lösung hätte, die One-for-All-Lösung, dann wäre ich eine reiche Frau. Aber also auch mir gelingt das nicht immer. Ne? Auch ich stehe täglich vor der Herausforderung, das zu leisten.
Und bring es in kurze Sätze.
Bring es doch in kurze Sätze, aber bitte irgendwie auch komplex, aber ein bisschen unterkomplex. Mhm. Und dann noch auf einer Plattform wie zum Beispiel Instagram, die dem Meta-Konzern dazugehört, die jetzt gesagt haben, Politik wollen wir hier eigentlich gar nicht sehen auf dieser Plattform. Das heißt, man muss sich ja auch noch Gedanken machen, wie man politische Inhalte auf einer Plattform wie Instagram so verkauft und umschreibt, dass nicht die großen politischen Buzzwords drinstehen. Dann wird dieser Content ja nämlich nicht mehr richtig ausgespielt. Ich glaube, es ist immer gut, und das ist auch jetzt vielleicht mal ein bisschen medienkritisch, ne, für unseren Beruf, es ist immer gut, einen Anschlusspunkt im Leben der Menschen zu finden, mit dem sich junge Menschen oder sowieso alle Menschen identifizieren können. Also das Thema Migration, wenn man das jetzt journalistisch behandelt oder im Internet irgendwie Content dazu macht, auf eine Situation, mit einer Situation reinzugehen, die Menschen kennen. Das sind oft nicht die großen Zahlen, sondern wenn wir jetzt über positive Migrationsgeschichten sprechen, die nicht erzählt werden, und das hängt sicher auch an Nachrichtenfaktoren, die natürlich immer eher über Negatives berichten, mal zu überlegen, welche Menschen in deinem Umfeld kennst du, die zugewandert sind, die zu uns gekommen sind, die du dir nicht mehr wegdenken willst. Ist es dein Augenarzt? Ist es der Kindergärtner? Ist es die Sozialarbeiterin? Ist es die Fachverkäuferin beim Bäcker? Also es ist immer gut, egal für welche Art von Content, sich auf Situationen zu beziehen, vielleicht für den Einstieg, die Menschen in ihrem Alltag kennen. Wenn ich über Wohnungsnot berichten will, vielleicht reinzugehen mit den Worten, da kennst du diese Situation, du bist auf WG gesucht und findest schon wieder kein Zimmer, was irgendwie unter 600 Euro kostet. Wie kann das sein?
Ich weiß, dass Arthur Kiesslinger als studentische Hilfskraft oder studentischer Mitarbeiter, Entschuldigung, bei einer SPD-Bundestagspolitikerin arbeitet. Ist da was dabei, wo Sie jetzt mal direkt gleich Ihre Chefin animieren können, jetzt mach doch mal so oder mach doch mal so, was Frau Reichelt gerade gesagt hat? Dann also, erreichst du nämlich mich und meine Altersklasse.
Also bei der SPD kann ich zumindest sagen, ist es ja so, dass man versucht, auf TikTok nachzuholen. Ich habe da den Satz gehört, also dann kam dann ein Berater zu uns und meinte, ja, ihr müsst in den ersten 10 Sekunden von einem Video den inneren Julian Reichelt rausholen. Und danach packt ihr den zurück in die Kiste und dann habt ihr die Aufmerksamkeit, dann redet ihr über komplexe Themen. Das Problem ist natürlich, wie will man auf solche Themen eingehen, dass die Leute dranbleiben? Wollen wir auf das Niveau von den rechten Parteien eigentlich runtergestuft werden? Also es ist zum Beispiel im Bundestag so, kann man ja mal sagen, dass die AfD Reden schreibt, in denen dann bestimmte Sätze schon so TikTok-reif gesetzt wurden in der Rede, wo sie gesagt haben, ich sage die Sätze nur, weil die dann später so geil auf 10 Sekunden TikTok runtergeschnitten werden können. Die Frage ist, wollen wir sowas? Wollen wir sowas in der Mitte der Gesellschaft? Und ich finde, ganz, ganz viel muss einfach auch erklärt werden. Also ich zum Beispiel gerade das mit den Menschen, die nach Deutschland kommen und die nicht arbeiten dürfen. Da war es ja damals einfach so, dass die keinen Aufenthaltsstatus bekommen haben, weil man gesagt hat, eigentlich wollen wir euch langfristig zurückschicken. Deswegen schicken wir euch nicht in Arbeit. Also wir erlauben euch nicht zu arbeiten. Aber die Länder, aus denen ihr gekommen seid, nehmt euch auch nicht zurück. So, das heißt, wir haben Menschen in Deutschland, die können nicht arbeiten, die kommen aber auch nicht weg. Also das ist ja eigentlich die Ausgangssituation, warum man die nicht hat arbeiten lassen. Und wenn man das erklären würde und auch die Politik eingestehen würde, wir haben Fehler gemacht, dann denke ich, würde man manche Menschen ein bisschen besser erreichen, als wenn man jetzt ein funky TikTok-Video macht, weil ich glaube, wir kommen nicht ganz auf das Niveau der AfD und das sollten wir auch nicht. Eine Sache zu den Fachkräften. Wir haben ganz oft dieses Fachkräfte, das haben irgendwie die rechte Agenda, ist so, ja, Fachkräftemangel. Ich gehe da gern nach Marcel Fratscher, dem Präsidenten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der hat gesagt, die Debatte ist extrem verlogen, weil wir brauchen nicht nur Fachkräfte, wir brauchen eigentlich alle. Wir brauchen jemanden, der in dem Service
insgesamt
arbeitet, wir brauchen jemanden, der an der Kasse arbeitet. Wir brauchen eigentlich alles. Die gesamte Brand können wir gebrauchen in Deutschland. Aber die Politik schafft es nicht, das zu kommunizieren. Und vielleicht sollte man da ansetzen.
Ich bin gleich wieder bei Ihnen, lieber Herr Schnetzer, nämlich mit der Frage, ob die Politik wirklich die Themen oder was überhaupt, naja, oder doch frage ich so, ob die Politik wirklich die Themen der jungen Leute anspricht. In meinem Kopf geht gerade rum, wir haben ja eingangs die Sorgen der jungen Leute besprochen und die sind jetzt nicht so viel anders, als ob, wenn man 20 ist oder 50 oder 70. Und das hören wir ja auch hier von unseren Hörern. Es gibt noch einen Post, da ist auch wieder die Frage, wie es demokratischen Politikern gelingen kann, bis zur Bundestagswahl wieder mehr junge Menschen zu erreichen. Und da haben wir ja jetzt ein paar Vorschläge gehört. Es gibt aber noch eine direkte Frage von Madame Franz an Frau Reichelt. Frau Reichelt, Frage ganz direkt, sollte der Staat die sozialen Medien regulieren?
Das ist jetzt natürlich eine sehr direkte Frage. Also ich bin jetzt nicht für eine große Zerschlagung von allen Konzernen in Unterkonzerne, weil dann haben wir das gleiche Problem mal 30. Also ich glaube, das erledigt das Problem jetzt nicht, diese Konzerne irgendwie zu verstaatlichen oder irgendwie so zu enteignen. Ich glaube aber schon, dass wir darüber reden müssen, über Gremien. Ich meine, wenn wir uns den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angucken, ja, der oft oder der lange Zeit natürlich ein Alleinstellungsmerkmal hatte, der gesagt hat, mit einem gewissen Selbstbewusstsein, wir können senden und die Leute gucken das. Ne, wir machen
Daran können Sie sich überhaupt nicht erinnern.
Ja, doch, daran kann auch ich mich erinnern, weil ich habe natürlich auch früher viel ferngesehen. So dieses Alleinstellungsmerkmal, dieses Gatekeeping, ne? Also wir haben die Macht über die Kanäle, die ganz Deutschland guckt, die ist einfach weg. Und ich glaube, da ist ein Zeitpunkt gekommen, wo man sich angucken muss, wie hat man das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht, zum Beispiel mit Fernsehräten, mit Gremien, wo verschiedene demokratische Akteure sitzen, die eben mitbestimmen können über bestimmte Dinge, über bestimmte Entscheidungen. Ich glaube, das wäre vielleicht ein Weg.
Okay, aber das hat ja nichts mit YouTube oder Amazon oder TikTok zu tun, ne?
Nee, aber ich meine, dass man dass man quasi bei YouTube schon guckt, was für Gremien kann man dazufügen, wo andere Leute mitreden. Und nicht nur, ne? Also ich glaube, das wäre schon was man überlegen könnte.
Als Beispiel. Herr Schnetzer, bitte noch mal kurz durchatmen, Sie sind gleich dran, aber ich will unbedingt Reinhard Walter mal schnell dran nehmen. Der ist nämlich schon so lange in der Leitung. Der hat die 08044-1777 gewählt, 08044-1777. Mitreden, Deutschland diskutiert, jetzt mit Reinhard Walter aus Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Dahl. Ich bin ja versucht, sofort auf die Frau Reichel zu antworten.
Ui, erzähl.
Aber mein Thema war was anderes. Wissen Sie, was mir auffällt, ist, dass ich in den Nachrichten zum Beispiel viele Meldungen schon interpretiert bekomme. Und zwar durch die Wortwahl, durch die Auswahl, also die Art und Weise, wie ich eine Nachricht verpacke, wie ich sie verbal formuliere.
Sind Sie vom Fach?
Bitte?
Sind Sie vom Fach? Ich frage mich gerade, muss ich Sie kennen? Waren Sie mal ein Kollege von mir?
Ich war bei der Konkurrenz. Ich war im Deutschlandradio.
Okay.
Ja, wir hatten aber schon mal das Vergnügen ganz am Anfang.
Und dann, aber das ist gut. Gut, dass Sie wieder anrufen und uns darauf hinweisen. Aber sagen Sie mir, warum Sie eigentlich angerufen haben.
Ja, der eigentliche Grund ist folgender. Es gab in der DDR den sogenannten Unterrichtstag in der Produktion. Da wurden die Schüler, ob der 6., 7., 8., 9., 10. Klasse, wurden in die Betriebe geschickt an einem Tag in der Woche und machten dort Erfahrung im Produktionsbetrieb. Das gibt es heute leider nicht mehr. Diese ganz praktischen Erfahrungen gibt es nicht mehr. Genauso frage ich mich, warum. Und Sie sind immer in der Sendung bisher immer ganz kurz an dem Begriff Handwerk vorbeigeschrammt. Handwerk, wir brauchen Bäcker, wir brauchen Fleischer, sonst geht das irgendwo in den Bach runter. Wir brauchen einfache Leute, die Tischler, wir brauchen das einfache Handwerk.
Ja, aber Sie wissen, Herr Walter.
Leute nicht? Wissen Sie, was mir, man sieht doch zum Beispiel, also meine Eltern hätten bei mir ganz früh erkannt, dass ich einen Stich in die Technik habe. Weil ich habe dann angefangen zu basteln und meine Schwester hat mich immer den Kurzschlussingenieur genannt. Ja, entweder es klingelt oder es brennt, hieß es bei uns zu Hause. Ja, so.
Okay, also und da war Reinhard am Werk, verstehe.
Ja, ich hatte immer ein Faible für technischen Kram und habe dann mit 10 Jahren mein ersten Audionempfänger gebaut für die Mittelwelle und Langwelle. Aber das war ja nicht weiter.
Das war
für mich ein Erlebnis.
Dann passt es ja, dass Sie dann irgendwann beim Radio gelandet sind. Also ich nehme das wieder mit und wir müssen.
Aber wie gesagt, Handwerk. Handwerk.
Also Handwerk, das, Handwerk, Handwerk, sagt Herr Walter. Und das bedeutet, ist der. Berufsunterricht, das macht jetzt ein neues Fach auf, aber trotzdem möchte ich das gerne nochmal wissen von meinen jungen Menschen hier im Studio. Und Sie haben ja, Herr Kiesling, schon über die Bildung in Deutschland länger philosophiert. Ist die Schule auch einfach viel zu weit weg vom wahren Leben?
Vom Handwerk?
Ja, also ich glaube, wir reden ja heute nicht über die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands, weil ich glaube, der Mangel an Handwerkern ist vielmehr ein Problem der Arbeitgeber. Der demografische Wandel spielt ja den jungen Menschen auch in die Karten, dass sie sich ein bisschen mehr aussuchen können, was sie machen wollen. Wenn man jetzt über die Debatte aufmachen möchte, sind junge Menschen vielleicht auch durch die Schule prädestiniert, nicht ins Handwerk zu gehen, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Ich habe mal bei der Industrie- und Handelskammer gearbeitet und da haben wir dann so eine Offensive gemacht und sind an Hauptschulen gegangen und haben darüber geredet, warum, was wollt ihr eigentlich mit eurer Zukunft machen? Und bei den meisten hat eine Anleitung gefehlt. Und selbst bei Schulen, wo schon von Anfang an gesagt wird, in der 10. Klasse hört ihr auf, fehlt einfach dieses, okay, dann geht doch mal in den Betrieb und macht doch mal ein Praktikum und redet doch mal mit denen. So, und ich glaube, es gehört jetzt nicht zu den großen Problemen der Jugend in Deutschland, aber auf jeden Fall sollte sollten wir unser Schulsystem jedenfalls so ändern, dass Probleme des Alltags leichter bewältigt werden können. Das ist die Steuererklärung, das ist, wie mache ich einen Lebenslauf, das ist, wie schaffe ich es, einen Ausbildungsberuf zu bekommen.
Danke schön. So, Herr Schnetzer, jetzt aber die Frage an Sie. Also wir haben jetzt gehört, die Schule könnte ja auch praxisnäher werden, aber ist denn die Politik praxisnah? Spricht sie wirklich, weil wir sind ja über einen weiten Bogen, sind wir ja von, warum sind ist die eine Partei erfolgreicher in den sozialen Medien als die andere. Spricht die Politik die Probleme der jungen Leute an?
Immer wieder, wenn Studien rauskommen, sprechen Politiker, Politikerinnen die Probleme junger Menschen an. Leider bleibt es meistens dabei, dass sie darüber sprechen. Und wenn es darum geht, worüber abgeschieden wird und wohin die Gelder fließen, dann sind die Themen junge Menschen ganz häufig, die zuletzt auf die Agenda kommen und dann im Zweifelsfall kippen. Das sehen wir auch jetzt wieder, wenn es um Kinder-Jugendsicherung geht oder das Rentenpaket. Also das, was zukunftsorientiert ist, hat häufig das Nachsehen. Und ich bin ja auch viel mit jungen Menschen, mache Zukunftsworkshops. Und das, was gerade Herr Kiesling auch gesagt hat, das kann ich nur bestätigen. Junge Menschen sagen, das, was die Schule uns gibt, bereitet uns nicht wirklich für die Zukunft vor. Und was wir uns wünschen würden, wäre viel mehr von dem, was praktisch relevant wäre. Und zwar zum Beispiel mentale Gesundheit. Wie gehen wir mit Stress um? Wie können wir da fit sein für die Zukunft? Wie gehen wir mit Finanzen besser um? Wir wissen, dass wir uns auf die Rente so nicht mehr verlassen können. Aber wie können wir sie für uns besser in die Hand nehmen? Und ganz wichtig auch das Thema Übergang Schule-Beruf. Bitte bringt mehr berufliche Orientierung in die Schulen, nicht nur an Haupt- und Realschulen, auch in die Gymnasien. Also auch hier mehr Information über Ausbildungsberufe. Und ich würde gerne nachher nochmal mit Victoria den Ball aufgreifen, wie wir mehr Informationen auch über Social Media an junge Menschen bringen.
Das wird dann der nächste Workshop, den machen wir dann nach 22 Uhr hier gemeinsam. Ich will zwischendurch mal vorlesen, was Atari XL auf YouTube gepostet hat, weil das einfach mal was Schönes zwischendurch ist. Er oder sie ist einen Monat lang mit der Bahn zur Arbeit gefahren und da hat er oder sie erst mal wieder gemerkt, wie toll und respektvoll die jungen Leute eigentlich miteinander umgehen. Toll und respektvoll, wo wir ja auch bei der mentalen Gesundheit gerade waren, was der Herr Schnetzer angesprochen hat. Eine Frage habe ich noch, ich weiß nicht, ob Herr Schnetzer die beantworten kann oder Victoria Reichelt. Ist das eigentlich eine German-Angst? Also wenn wir reden, Jugend in Sorge, wie geht's in eine gute Zukunft? Ist das mal so typisch wieder die Deutschen? Uns wird ja weltweit nachgesagt, dass wir so ängstlich sind. Machen sich Menschen unter 30 in Spanien oder Dänemark oder Polen genauso viele Sorgen, Herr Schnetzer? Oder Frau Reichelt?
Da hat die TUI-Stiftung eine ganz spannende Studie rausgebracht und hat herausgefunden, das ist übrigens sehr interessant. Und zwar, wenn junge Menschen in die Zukunft schauen, dann gibt es häufig den Unterschied zwischen mein Land, mein Umfeld und ich. Und die persönliche Sichtweise auf die Zukunft ist häufig positiver, aber wenn man schaut, so, ja, also, aber um mich herum schaut es nicht so gut aus. Aber für mich persönlich geht es wahrscheinlich noch ganz okay. Im Süden. In Südeuropa ist es ähnlich negativ auch wie in Deutschland. Eine interessante Ausnahme, gerade auch was die Wohlstandsperspektive angeht, ist Polen, in denen gleichermaßen viele der Meinung sind, für uns junge Generation wird's besser wie schlechter. Bei den anderen sind wirklich überwiegend über die Hälfte geht davon aus, dass es deutlich schlechter wird.
Aha, gut, weil das verstehe ich. Je weiter nach Osten, also dieses Wohlstandsversprechen hat eben die westeuropäische Jugend oder die westeuropäischen Generationen schon länger. Andere Erfahrungen aus Ihren Sendungen, Victoria Reichelt?
Ich sende ja leider nicht im Rest Europas. Funk ist natürlich ein Deutschland-Only-Programm, was aber natürlich auch in der Schweiz und in Österreich.
Nee, eben hätte gedacht, dass vielleicht da auch mal jemand sich meldet.
Ja. Also, doch, die melden sich eigentlich mit recht ähnlichen Sorgen. Mhm. Also da können wir keinen Unterschied sehen. Aber was natürlich ein German-Angst oder eine German-Sorge ist, ist es immer wieder ganz interessant zu sehen, ist einfach German-Bürokratie. Also ich glaube, ganz viel von dem, was wir besprechen, ist letztendlich auch ein Bürokratieproblem, weil wir Deutschen einfach Regeln lieben, auf die wir uns mal festgelegt haben und die uns jetzt aber ganz oft in die Quere kommen.
Ja, und die es dann eben auch vermeiden oder verhindern, einen 90-Sekunden-Film zu machen über meinetwegen die sozialen Sicherungssysteme, weil das schaffst du nicht mal 90 Minuten in einer...
Da muss erstmal gefaxt werden.
Radiosendung. Bei der Radiosendung Mitreden, Deutschland diskutiert, ist jetzt Christian Abraham aus Darmstadt. Sind Sie noch dran? Schönen guten Abend.
Ja, hallo, ich bin noch dran. Christian Abraham aus Darmstadt.
Oh, Herr Abraham, und Sie sind eben bei dem Thema, was wir gerade hatten, die Jugend wird überflutet mit Informationen.
Genau, ich habe da zugehört und stimme der Sache zu, dass da eben das, also warum die Jugend Angst hat oder warum ein Unwohlseingefühl da ist. Und da ist eben meine Interpretation da drin, dass da eben die Art und Weise, wie Informationen heutzutage verbreitet werden, eben problematisch ist, weil man kann eben nicht immer alles filtern und prüfen direkt. Und so ist dann schnell das, was man dann liest oder wahrnimmt, dann auch schnell mal im Weltbild mit drin, egal ob das jetzt richtig ist oder eben ausgedachte Information ist. Und so kann man halt eben ein negatives Bild von der Welt haben und so wird man dann auch eher handlungsunfähig. Deswegen.
Also dann ist Ihre Forderung wahrscheinlich, dass die Medienkompetenz geschult werden muss. Also nicht nur das Handwerk geht in die Schule, sondern es muss auch mehr Medienkompetenz geschult werden, richtig?
Auf jeden Fall, also auch in der Schule, sowohl auch in der Schule, aber auch überhaupt bei allen, weil das ist ein ganz anderes Zeitalter und ich glaube, der Mensch an sich ist noch gar nicht so wirklich mitgekommen, weil die Evolution geht ja gar nicht so schnell, wie jetzt die technischen Fortschritte da vorangeschritten sind. Mhm. Und deswegen ist es, denke ich mal, gar nicht zu unterschätzen, wie wir alle überhaupt mit Informationen umgehen, dass alle mehr Medienkompetenz erlangen müssen, aber der erste Weg wäre, denke ich mal, dass es da wo Bildung passiert, auch eben umgesetzt wird, die Medienkompetenz zu schulen. Wie geht man mit Informationen um?
Vielen Dank, Herr Abraham. Das schreibe ich mir hinter die Ohren und nehme mal gleich noch die Frau Kernberg dran. Franziska Kernberg aus Erlangen hat die 08000441777 gewählt und Sie sind auf Sendung. Wunderschönen guten Abend, Frau Kernberg.
Hallo. Ich würde gerne auch das Thema Mental Health mit aufnehmen. Ich selber bin 35 Jahre, vielleicht gehöre ich ja auch noch zur jungen Generation. Und man merkt halt, dass seit der Corona-Pandemie die psychischen Erkrankungen auch bei jungen Menschen nach oben gegangen sind. Nur das Angebot der psychiatrischen Versorgung ist nicht größer geworden. Und das ist ein Riesenproblem. Also gerade psychiatrische Fachärzte zu kriegen, ist eine Katastrophe und die hören auch einem nicht wirklich zu. Und wenn man dann schon eine Jugend hat, die mehr mit psychiatrischen Problemen zu kämpfen hat, aber im Gesundheitswesen immer noch mehr gespart wird und auch die gesamten psychiatrischen Kliniken auch in Akutfällen nicht mal richtig mehr aufnehmen können, was soll dann da passieren? Und es ist ja kein Wunder, dass auch die psychiatrischen Erkrankungen zunehmen, weil wir immer mehr in Unsicherheitszeiten leben. Wir haben mehrere Kriege, wir kriegen immer mehr Krisen mit und die wirtschaftliche Situation wird auch immer schlechter. Ich möchte daran erinnern, wir haben ein Mediangehalt von 45.000 Euro. Das heißt, 50% verdienen weniger, obwohl die Kosten wie Mieten und allem drum und dran steigt, die Arbeitsbelastung steigt, die Einsamkeit in der Gesellschaft steigt. Und wie soll man dann eigentlich noch zukunftsorientiert vorangehen, vor allem wenn man noch über 50 Jahre leben muss und man sofort auch von den Fakten weiß, die Klimakrise wird uns einfach angehen. Ich meine, 70-jährige Leute haben es leicht, die sterben eh irgendwie in 10 oder 15 Jahren, aber wir leben noch 50 und das ist was ganz anderes. Und wie soll man da eine positive Zukunft kriegen?
Ja, verstehe, da haben Sie nochmal ganz, ganz viele Punkte angesprochen. Wie ist das denn, Arthur Kiesling, von der Stiftung, jetzt muss ich es richtig sagen, von der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und Viktoria Reichelt, Moderatorin unter anderem des ARD-Jugendformates Funk. Liebe Frau Reichelt, wie kümmern Sie sich um Ihre mentale Gesundheit?
Das ist eine gute Frage. Ich versuche es natürlich mit der Work-Life-Balance. Also auch das, ne, haben wir vorhin angeschnitten, das Thema, dass der Gen Z auch mal vorgeworfen wird, sie arbeite nicht genug. Ich glaube, das ist einfach ein Bewusstsein über die Möglichkeiten, die es heute gibt, für seine mentale Gesundheit vorzusorgen oder zu sagen, ich arbeite mich vielleicht nicht direkt mit Anfang 20 in den Burnout, weil ich muss ja eben noch sehr lange.
Ja.
Und das ist, würde ich sagen, tendenziell eine gute Entwicklung. Ich versuche das auch mit der Work-Life-Balance, aber Sie sind ja selber Journalistin, das klappt mal so.
Genau, wie es gerade läuft. Herr Kiesling?
Ich würde jetzt in meiner Lebensphase sagen, auch Work-Life-Balance, also sich auch Auszeiten zu nehmen. Aber ich glaube, Mental Health, das geht so ein bisschen dann am Thema vorbei. Also Mental Health auch während Corona bedeutete ja nicht, bin ich ein bisschen überfordert im Job, sondern Thema häusliche Gewalt. Also es wurde zwar nicht mehr gemeldet, aber zum Beispiel das IFO-Institut hat gesagt, dass um 40% mehr häusliche Gewalt Thema war oder dass die Fälle gestiegen sind, weil einfach die Schulen geschlossen wurden, weil junge Menschen gemerkt haben, ich habe keinen Ansprechpartner mehr. Und es ist ja auch nicht besser geworden nach Corona.
Ja, ich will mal einen Punkt machen, aber das Thema Corona haben wir nämlich noch für meine Begriffe noch zu wenig angesprochen. Das machen wir gleich nach den Nachrichten. Sie sind hier bei Mitreden, Deutschland diskutiert, und Sie können gerne weiter anrufen. Wir diskutieren heute Abend Jugend in Sorge, wie geht's in eine gute Zukunft? Ich habe hier bei mir im Studio Arthur Kiesling, Botschafter der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, Viktoria Reichelt, Journalistin und Moderatorin unter anderem beim ARD-Jugendformat Funk und bei heute ZDF heute live, und Simon Schnetzer ist auch da, der Jugendforscher. Wir haben schon viele Probleme angesprochen, die junge Generation beschäftigen. Jetzt ist die Frage, wie geht's in eine gute Zukunft?
Erstens, dass man einen anständigen Bundeskanzler hat, anständige Gesundheitsministerin, die auch wirklich Ahnung von dem hat, was sie macht, oder an sich eine Politik, die wirklich weiß, was sie tut, und dass vielleicht die AfD nicht gewinnt.
Dass es sich einfach mal um den Personalmangel, dass sich da mal um gekümmert wird.
Die Realpolitik tatsächlich angehen und gleichzeitig aber auch die Gefühle von den Menschen wahrnehmen und auf die eingehen, weil das sind auch Probleme.
Mehr Gleichberechtigung für alle Menschen und vor allem auch mit der Klimakrise, dass dort was getan wird und das ernst genommen wird.
Vorschläge, die wir gestern auf Berlins Straßen gesammelt haben. Jugendforscher Simon Schnetzer, ich komme jetzt noch mit einer alten Weisheit aus Großmütterchens Handbuch. Jede Veränderung beginnt in uns. Sie haben das Engagement angesprochen. Engagiert euch doch.
Ja, Engagement ist leichter gesagt als getan, weil wir können total viel tun, um das zu feiern. Und jetzt komme ich doch mit meinem Vorschlag von wegen, wie können wir die Social Medias zurückerobern, weil es ein gutes Beispiel dafür ist, was ich meine. Wir überlassen es den Plattformen, YouTube, LinkedIn, TikTok, zu entscheiden, wen sie feiern. Wir könnten und ihr als Öffentlich-Rechtliche könntet sagen, junge Menschen, die sich mit Politik auseinandersetzen, die feiern wir über LinkedIn. Wir coachen die, wie sie gut werden. Wir sehen das aus dem Fußballbereich auch. Es gibt in jeder Stadt einen Verein, die bringen junge Menschen hoch und schauen, wie schaffen wir es, dass wir euch zu guten Fußballspielerinnen und Spielern machen. Warum machen wir sowas nicht für Demokratiethemen? Warum nicht für das Thema Engagement? Ja, es gibt Stiftungen, die kümmern sich darum. Aber wir könnten, wenn wir merken, das ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft so wichtig, hier viel mehr tun.
Arthur Kiesling, Sie machen ja eigentlich schon ziemlich viel. Sie sind, ich finde das immer wieder faszinierend, Sie sind 21 Jahre alt, aber haben schon gefühlt überall gearbeitet. Wie verändern Sie die Gegenwart, dass Sie Bock haben auf Zukunft?
Boah, das ist eine sehr philosophische Frage.
Fand ich gut.
Ich finde, also wie ich persönlich daran gehe, ist, dass ich immer ein Thema habe, für das brenne ich, und dann versuche ich irgendwie zu gucken, wie ich mich da einsetzen kann. Aber ich sollte nicht von mir auf andere schließen. Also dass ich sage, ja, jeder junge Mensch sollte sich mal engagieren, sollte im Verein sein und so weiter und so fort, das ist ja alles gut. Mhm. Aber bei manchen ist es einfach nicht die Lebensrealität. Also wir haben ganz, ganz viele junge Menschen, die Probleme haben, die darüber hinausgehen von, ja, setzt euch doch mal ein, geht in euren Jugendrat, und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, Empfehlungen für andere Menschen mitzugeben.
Okay. Mögen Sie, Frau Reichelt, wie verändern Sie die Gegenwart, dass Sie Bock haben auf Zukunft?
Ich muss mich da, glaube ich, selber manchmal überwinden. Also auch ich, ist vielleicht auch ganz interessant, als teilweise Nachrichtenjournalistin habe ja auch nicht immer Lust, die Nachrichten zu lesen, weil man schon weiß, was da kommt. Das ist meistens nicht so richtig gut. Ich glaube, Luisa Neubauer hat das mal gesagt, irgendwie, ne, Hoffnung muss man, oder für Hoffnung muss man sich schon selber einsetzen. Ich glaube auch, das kann jeder anders tun, tut das auf eine ganz unterschiedliche Art, wie Herr Kiesling gerade gesagt hat. Für mich ist es tatsächlich dieses Journalistin-Sein, weil ich sowieso immer ein neugieriger Mensch war und es ist sehr bereichernd finde, einen Job zu haben, bei dem ich dafür bezahlt werde, neue Dinge zu lernen, aber die auch an andere Leute weiterzugeben.
Wo sie ja eben auch unheimlich offen sein müssen.
Genau. Und ich nehme das schon wahr, auch durch Feedback jetzt zu dem Funkprojekt, was wir machen, die da oben oder unserem Podcast Absolute Mehrheit, dass gerade junge Leute sagen, danke für diese Folge, danke für diesen Film. Dadurch habe ich ein Problem, mit dem ich mich vorher gar nicht befasst habe, erst realisiert oder ich habe etwas wirklich mal verstanden, ne, was vorher eher so eine diffuse Angst oder ein diffuses Interesse war. Und das gibt mir persönlich wieder das, da halte ich es aber mit Herrn Kiesling, das kann jetzt auch nicht jeder für sich anwenden. Ja. Aber ich freue mich dann wirklich zu sehen, also Menschen wie Herr Kiesling, die irgendwie 21 sind und so tief drinstecken in den Themen, das gibt mir auch Hoffnung.
Ich nehme mal Herrn Ewert dazu, der ruft aus Kiel an. Wunderschönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und sagen Sie mal, Herr Ewert, ich lese hier, Sie sind 25 Jahre alt und Sie sind eigentlich gar nicht in irgend so ein, oh mein Gott, was soll nur aus mir werden, Loch gefallen, weil Sie gleich eine Ausbildung gemacht haben nach der Schule?
Nein, ich war vorher noch bei der Bundeswehr. Jetzt mache ich mit 25 erst eine Ausbildung.
Ah, okay.
Und mir geht es auch um das Thema Ausbildung. Sie hatten ja eben schon darüber gesprochen. Ich glaube, und über die Wertschätzung der Ausbildung. Und da fallen mir per se direkt zwei Lösungsansätze ein. Und zwar die berufliche Festlegung ist natürlich, die findet ja erst kann natürlich auch erst im späteren Alter stattfinden. Das heißt, dann bin ich vielleicht in einer ganz anderen Lebenssituation und dann muss ich das auch anständig honorieren und die Erfahrung, die dann vielleicht ein Mensch mit 25, mit 27, mit 24 mitbringt, auch anders bezahlen, sodass der sich entschließt, eine Ausbildung dann doch noch zu machen und zu sagen, okay, weil ich mir trotzdem einen Lebensstandard alleine leisten kann, dass ich eben nicht einen Zweitjob noch annehmen muss, zusätzlich zu meinem 40-Stunden Ausbildungsberuf und dass ich eventuell auch die Wertschätzung dadurch ergibt, beispielsweise mit dem Studentenausweis kriegt man sehr viele Vergünstigungen, aber der Auszubildende wird da immer vergessen. Und ich denke, dass man entweder bei diesen beiden Stellschrauben, einmal beim Salär der Auszubildenden und bei der Sichtbarkeit eben mit so einer Auszubildendenkarte, denke ich, doch schon viel erreichen kann, dass diese Ausbildung halt eben wieder gewertschätzt wird und dass man auch junge Menschen, sag ich mal, in einen handwerklichen Beruf oder in einen kaufmännischen Beruf kriegt. Und jedes Jahr am 1.8. fragt man sich, okay, wir haben 20.000 Auszubildende zu wenig, das ist jetzt eine aus der Luft gegriffene Zahl, aber wie tangieren wir dieses Problem? Und da wird dann immer groß geredet und ja, bessere Werbung, aber ich glaube nicht, dass nur die Pflicht bei den Unternehmen ist, besseres Recruiting zu betreiben, sondern dass auch die Pflicht an der Politik ist, bessere Gegebenheiten zu schaffen, dass man sich für eine Ausbildung entscheidet.
Herr Ewert aus Kiel wirbt für Ausbildung und das hört auch so ein bisschen, hört sich auch so ein bisschen an, dass es für ihn sehr sinnstiftend ist, dass er so eine Selbstwirksamkeit erlebt, die wir ja vorhin auch schon besprochen haben. Empfinden Sie das auch so, Frau Reichelt?
Ja, also ich teile total den Eindruck, den der Hörer gerade geschildert hat, ne, dass wir Azubis ganz oft nicht mitdenken. Jetzt ist es auch so, dass es bei den Azubis teilweise weniger Organisiertheit gibt im Sinne von Vereinigungen, sowas wie ASTA unter Studenten, StudentInnen. Das ist etwas, was uns auch bei die da oben immer wieder Zuschauer und Zuschauerinnen berichten. Aber ja, ich finde das ein super, super Anreiz, Auszubildende mehr in den Fokus zu rücken mit Vergünstigungen etc. Thema Deutschland-Ticket. Ne? Ja. Das wären auch Dinge, an denen man da nochmal schrauben könnte.
Ja, ja. Wir haben immer mal wieder kurz das Wort Corona angesprochen, aber ich habe jetzt auch leider, oder ist er noch dran? Herr Ewert, sind Sie noch dran?
Ich bin noch dran, ja.
Herr Ewert, Sie sind 25 Jahre alt. Wie sehr hat Corona bei Ihnen reingehauen?
Das hat sehr, ja, also was meine Beschäftigung anging, ich war zu dem Zeitpunkt bei der Bundeswehr, da hat es nicht reingehauen, aber ich kann von vielen ehemaligen Mitschülern und Freunden berichten, das hat schon gut reingehauen, weil dieser ganze soziale Aspekt, der Aspekt untereinander, dieser Austausch, der ist natürlich verloren gegangen. Also Menschen, die in diesem Zeitraum vielleicht eine Ausbildung angefangen haben oder ein Studium auch begonnen haben, die haben einen wichtigen Aspekt eben dieses Punkt ist verloren, eben dieses soziale Umfeld, was unglaublich wichtig ist, auch um sich eben zu organisieren. Organisieren. Und ich sag mal, als Pendant zu den studentischen Vereinigungen haben wir ja theoretisch als Auszubildende die Gewerkschaften, aber auch darüber wird ja auch was der Herr Kiesling, glaube ich, angesprochen hat, in der Bildung gar nicht gesprochen. Also das sind natürlich, ja, Steuererklärungen schön und gut, aber auch die Möglichkeit, sich zu organisieren in Gewerkschaften, in Arbeitnehmervertretungen, Betriebsräten und
Aber ich verstehe, dass Ihnen da, genau, dass Ihnen da auch die zum Beispiel die politische Bildung auch, dass das auch ganz gut dazu passen würde, was in den Gewerkschaften läuft. Herr Schnitzer, unser Jugendforscher heute Abend hier am Start. Welche Rolle spielt Corona, dass diese junge Generation in Deutschland so besorgt ist wie keine vor ihr?
Herr Kiesling hat es vorhin ganz gut auf den Punkt schon gebracht, dass es eine Zeit gab, was diesen Zukunftshorizont angeht, vor Corona und nach Corona. Und vor Corona war es gefühlt noch so, okay, ich plane meine Zukunft und wenn ich eine Auslandsreise in einem Jahr plane oder in 3 Jahren vorhabe, mein Auslandsjahr zu machen, dann gehe ich davon aus, das passiert auch. Und das hat sich echt verändert durch die Corona-Pandemie. Wir klagen über das Sozialverhalten junger Menschen, dass sie sich nicht mehr festlegen wollen und dass sie so schnell krank sind. Auch hier hat die Lebensrealität junger Menschen, wie wir erwartet haben, dass sie sich verhalten, um Gutes für die Gesellschaft zu tun, dass sie sich zurücknehmen, hat einfach Spuren hinterlassen. Und wir können nicht sagen, okay, jetzt dürft ihr euch wieder treffen und jetzt dürft ihr wieder miteinander sprechen. Aber zum Beispiel, also einfach ein konkretes Beispiel, wie gehen junge Menschen mit Konflikten um im Real Life? Sie haben in der Hinsicht in einer kritischen Phase des Erwachsenwerdens diese Lehre nicht gehabt. Also das können wir nicht einfach nachholen. Und da hat die Politik ein echtes Versäumnis gemacht. Wir haben eine der ersten Studien rausgebracht, um darüber überhaupt zu sprechen, was jungen Menschen hier geschieht.
Lässt sich das denn reparieren, Herr Schnitzer?
Indem wir konsequent Menschen beteiligen und genauer hinhören. Das ist, was wir 100- oder 1000-fach gespiegelt bekommen in der Studie. Danke, dass ihr endlich mal fragt, wie es uns geht, weil sich ganz viele nicht gehört und nicht verstanden fühlen. Und es darf eben nicht nur bei den Fragen bleiben, sondern dann kommt wieder der Aspekt der Selbstwirksamkeit rein. Wie bringen wir sie in die Kraft, dass sie mitgestalten können, dass sie merken, dass es kein Ohnmachtsgefühl braucht, um eine Krise zu erleben, sondern dass ich gestalten kann. Und wenn es ist, wir hatten es von Schülerinnen und Schülern, die eine Aktion gemacht haben, Geld zu sammeln für die Ukraine, und dann haben sie da Geld über so einen Flohmarkt organisiert, Geld hingeschickt, und sie haben sich danach besser gefühlt. Das hat ihnen geholfen, psychische Gesundheit, aber auch mit dem Thema Krise, Krieg umzugehen.
Ja.
Und davon passiert zu wenig.
Das schreibt Hella übrigens auch, Hella hier auf YouTube. Mich sorgt, dass das Miteinander immer weniger wird. Seit Corona empfinde ich den Ton rauer. Mich ängstigt das sehr, schreibt Hella. Und ich will mal die Elisabeth Rudolph aus Berlin dazu nehmen. Denn erstmal schönen guten Abend, Frau Rudolph.
Ja, hallo.
Da ist er. Und Sie haben einen Vorschlag, wie, also nicht nur dieses hört den jungen Leuten mehr zu, sondern was könnten junge Leute machen?
Also ist natürlich ein sehr breites Thema. Was ich vorschlagen würde, dass allgemeine Systeme wie Schule, Politik und Medien, die sind oft oder sind wirklich veralterte Systeme. Und wie eben schon gesagt wurde, Jugend, die wird nicht gehört. Und ich denke auch, die fühlen sich nicht gehört, weil wir nicht hinterherkommen mit der Geschwindigkeit, wie sich die Welt so entwickelt. Und ich finde zum Beispiel auch in der Politik das so, so, so wichtig, dass früh angefangen wird, darüber zu reden. Und ich bin totaler Fan von der Victoria. Ich habe dich an der Stimme erkannt. Ich folge dir auf Instagram und ich finde so, so gut, was du machst. Es ist so wichtig.
Dankeschön.
Dass junge Menschen in die Politik gehen und es andere Formate gibt, weil dieses Format, was wir haben, ich bin auch aufgewachsen mit der Tagesschau und es ist schon sehr elitär und wir sind nicht alle Akademiker und verstehen alles immer sofort. Es ist wirklich wichtig, dass Leute reinkommen und das ein bisschen, wie sagt man, fresher einfach erzählen. Und diese Themen sind sehr komplex, aber ich glaube, man kann sie einfach wirklich an die Jugend bringen, wenn man wirklich will.
Ach, wenn du es einfacher machst, dann freut sich auch jemand wie ich, der dann doch schon über 50 ist. Dass ich es nämlich auch gleich beim ersten Mal hören verstehe.
Ja, es ist wirklich, wirklich ein bisschen veraltetes Herangehensweise, dass man irgendwie denkt, nur wenn man Jugendsprache benutzt und das irgendwie gut rüberbringt, ohne dass es halt so cringe ist, ist es überhaupt nicht peinlich. Und ich finde auch wirklich, Akademiker sollten das lernen, weil diese Zeit, wo in der Politik nur, wie gesagt, dieses oh Gott, diese bürokratische Deutsch gesprochen wird, ist einfach wirklich vorbei. Man kann auch ganz normal reden und trotzdem akzeptiert werden. Und ich finde das besonders, also es ist, wie man zum Beispiel hier an Victoria sehen kann, wirklich super Arbeit macht sie und sie redet normal, wenn ich das jetzt mal so als normal betrachten kann. Und das, denke ich, da hängen wir richtig hinterher.
Frau Rudolph, das ist echt sehr lieb, dass Sie angerufen haben und die Victoria, die ist jetzt ein bisschen rot geworden. Ich sehe, dass Arthur Kiesling viel mitschreibt, alles mitschreibt für seine SPD-Bundestagsabgeordnete, richtig?
Nein, das ist nicht der Fall. und das wäre dann auch interner, mit denen ich gerade, von denen ich mich distanzieren wollen würde.
Nee, aber Sie waren eben sehr aktiv. Was geht Ihnen im Kopf rum, nach dem, was Frau Rudolph gesagt hat?
Also auch, was Herr Ewert gesagt hat. Es ist ganz oft dieses, wir reden gerade über Gefühle, so. Die junge Generation fühlt sich irgendwie nicht gut. Aber es ist auch begründet teilweise. Mhm. Also wir hatten ja diesen Ausschnitt von jungen Menschen irgendwie aus der Fußgängerzone und die haben gesagt, ja, die Politik muss mal was machen. Und es ist Fakt, dass die Volksparteien einfach junge Menschen schlecht behandeln, in meinen Augen. Also wir hatten zum Beispiel Medienbildung. Wir können Medienbildung in Schulen nicht einfach implementieren, weil deutsche Lehrer nicht ausgebildet sind. Wir sind tatsächlich im europäischen Vergleich Schlusslicht. Wir sind irgendwo hinter Georgien, was Medienbildung bei Lehrerinnen und Lehrern angeht. Das gleiche bei Mental Health. Also wir haben ein großes Spektrum. Auch dieses, dass die Politik sagt, ja, die Jugend, die arbeitet nicht. Das heißt, wir müssen ein verpflichtendes Ja für junge Menschen machen. Also was glauben die denn, wie das ankommt bei der jungen Generation, wenn man sagt, wir verpflichten euch jetzt arbeiten zu gehen. Wir hatten jetzt am Freitag die Debatte im Bundestag zum Rentenstabilisierungspaket. Die erste Lesung. Und ich glaube, wenn junge Menschen in Deutschland realisieren würden, was da eigentlich gerade diskutiert wird, dann würden die alle auf die Straße gehen.
Das ist nämlich auch ein Punkt, der mir bis jetzt ein bisschen kurz gekommen ist in der Diskussion. Gut, dass Sie das ansprechen, nämlich junge Leute erreicht man nicht nur durch witzige TikTok-Videos und, ne, etc., sondern auch einfach, glaube ich, durch gute Politik für junge Menschen. Und es ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass junge Menschen natürlich auch nicht so eine große Rolle in der Bundespolitik oft spielen, weil sie einfach sehr wenige sind. Sie sind als Wahlgruppe nicht so wahnsinnig entscheidend. So erklärt sich auch das Rentenpaket, meiner Meinung nach, weil die SPD da einfach ein Wählergeschenk gemacht hat an die Babyboomer, die nächstes Jahr bitte zur Urne gehen sollen und die SPD wählen sollen. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil explizit junge Menschen unter diesem Rentenpaket leiden werden, wenn es so kommen sollte. Und tatsächlich gut, dass Sie das gerade ansprechen. Wir haben nämlich dazu ein Video gemacht und haben das mal erklärt in einfacher Sprache. Ich glaube, wir haben sogar sowas gesagt wie die Politik verarscht euch gerade oder ihr seid mit dem neuen Rentenpaket wahrscheinlich am Arsch und wir sagen euch mal warum. Und da gab es tatsächlich große Diskussionen.
Was gab es denn dafür für Reaktionen? Also nur kurz die Erklärung, am Freitag im Bundestag ist in erster Lesung über das Rentenpaket gesprochen worden, dass die Rente zukunftssicher machen soll, was aber, da die Rente auf einer gewissen Höhe sozusagen eingefroren werden soll, wahrscheinlich auf Kosten der jüngeren Generation geht, weil, ich fasse es jetzt wirklich kurz und Sie, weil Sie ja ein Video dazu gemacht haben, können mich jederzeit unterbrechen, weil einfach mehr Rentner da sind, die von Arbeitnehmern sozusagen bezahlt werden müssen und dann die Beiträge für die Menschen, die in Arbeit sind, steigen. Menschen wie Victoria Reichelt.
Genau.
Was gab es denn für Reaktionen auf Ihr Filmchen?
Ja, Empörung. Also das ist eigentlich das, was Sie gerade ansprechen, wenn mehr junge Leute das wissen würden. Und Rente ist nun mal einfach kein wahnsinnig attraktives Thema. Da will sich niemand so richtig mit beschäftigen. Und wir haben es dann einfach mal sehr einfach runtergebrochen. Auch in diesem Film haben wir auch das ganze System Rente mal erklärt. Auch das ist etwas, wo, glaube ich, auch vorausgesetzt wird, naja, das wird ja wohl jeder wissen. Das wissen viele junge Leute eben noch nicht, wie das funktioniert. Es ist auch zugegebenermaßen ein sehr kompliziertes System. Aber indem wir einfach mal klargemacht haben, junge Menschen, hier passiert gerade etwas im Bundestag, wo man ein bisschen vielleicht auch darauf abzielt, dass ihr euch entweder nicht dafür interessiert oder ihr einfach nicht so wahnsinnig wahlentscheidend seid, weil es von euch weniger gibt aufgrund des demografischen Wandels. Wir erzählen euch, wie es ist und ihr könnt mit dieser Information machen, was ihr wollt. Aber das war ein Video, was unglaublich gut geklickt hat. Das ist nicht bei jedem Rentenvideo so.
Ja.
Und die Kommentare waren wirklich voll von auch Dankbarkeit. Danke, dass das erklärt wird. Aber auch von, da muss doch eigentlich mal was machen. Muss man eigentlich mal was machen und da müsste es doch irgendwie einen größeren Aufschrei geben. Ja, bleibt abzuwarten.
Bleibt abzuwarten. Herr Schnitzer, weil ich möchte das ja eigentlich auch jetzt, weil wir schon Richtung Ende unserer Sendung gehen, möchte ich das Ganze gerne ins Positive wenden. Die Frage, wie geht's in eine gute Zukunft? Seit 300.000 Jahren schafft es der Homo sapiens, Zukunftsängste in Fortschritt umzumünzen. Wir finden Impfungen gegen todbringende Krankheiten. Wir produzieren, sind mittlerweile in der Lage, Lebensmittel zu produzieren für 8 Milliarden Menschen. Der Mensch ist ein Problemlöser, sonst hätten wir uns ja auch nicht so ausgebreitet. Lieber Herr Schnetzer, wo ist unser Optimismus geblieben?
Wir gehen nochmal zurück in die Corona-Zeit. Und was da total
Optimismus
spannend
war das Wort.
Ja. Die Schulen wurden zugemacht und dann haben sich plötzlich so ein paar Menschen, es gab nicht nur die Lehrer, die sich versteckt haben, sondern es gab Lehrerinnen und Lehrer, die haben plötzlich gesagt, wow, cool, nachdem wir jetzt uns nicht mehr sehen, kann ich das und das und jenes mal ausprobieren. Und das war richtig gut. Also es gab Schülerinnen und Schüler, die haben ihre Lehrer gefeiert, weil es so cool war, wie die plötzlich Unterricht gemacht haben und kreativ wurden. Und was da passiert ist, war, es gab plötzlich einen Raum, in dem Ideen sich entfalten konnten. Mhm. Sie haben es gerade gesagt, der Homo sapiens ist ein Problemlöser. Bloß ganz häufig darf er das gar nicht sein, weil das nicht in Dienst nach Vorschrift funktioniert, in die Regularien dagegen sind. Und wenn wir eine positive Zukunft wollen, aber merken, dass wir mit unseren Strukturen der eigentlich entgegenstehen, dann müssen wir in dieser Struktur einen Freiraum schaffen, in der Lösungen entstehen können. Und wenn auch wirklich alle Kritiker merken, okay, was sich hier im Kleinen gezeigt hat, funktioniert für die anderen auch. Let's go for it.
Let's go for it. Mal sehen, ob das Harald Holzbrecher oder Holzbecher. Herr Holzbecher?
Das ist korrekt, ja. Harald Holzbecher, danke.
Harald Holzbecher aus Bad Münder, das liegt in Niedersachsen, oder?
In Niedersachsen, südliches Niedersachsen.
Ja, mal sehen, was Sie dazu sagen. Ich lese hier, ich kriege immer so zwei, drei Worte, also den Namen, wo Sie anrufen und Sie sagen, wir unterschätzen die junge Generation.
Das glaube ich auch ein Stück weit. Ich bin schon Vater von Kindern, die jetzt Ü30 sind, aber vor wenigen Jahren noch U30 waren. Und ich durfte immer wieder, sag ich mal, gespannt zuhören, was sie für Ideen haben und was darüber kommt. Und sind nicht beide studiert, aber trotzdem sind sie aufgeweckt und, sag ich mal, mit einer guten Portion Menschenkenntnis behaftet. Das Eingangsthema war eigentlich, warum ist der jungen Generation die Umwelt nicht so wichtig, nur so Prio 1 hat, sondern eher die persönliche Zukunft. Das möchte ich mal kurz reflektieren. Diese Generation ist Mitte der 90er bis Mitte der Nullerjahre geboren, die jetzt wählen. Und das sind die, die AfD wählen, ne? Also zunehmend gewählt haben. So, und viele sagen jetzt von den Beitragsleistenden, es mangelt an Aufklärung in der Schule zum Beispiel, oder wir erreichen diese Klientel nicht, wir müssen mehr über YouTube oder TikTok oder etc. moderne Medien bedienen. Und wenn ich mich jetzt hineinversetze in so einen jungen Menschen und denke mir, die reden über mich und attestieren mir ein Stück weit, ich bin nicht aufgeklärt, ich bin gar nicht gescheit, dann fühle ich mich nicht gut. Und was ich glaube, ist eher das Gegenteil, dass diese jungen Menschen gut informiert sind durch die Medien, die es schon gibt, die wir vielleicht schlecht bedienen, um sie zu erreichen, das mag sein. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass unsere aktuellen demokratisch gewählten Politiker, Interessensvertreter unserer Bürger, nicht aus der Pflicht entlassen werden dürfen. Die müssen liefern, dann werden sie auch gewählt.
Das ist ein Punkt der Jugend heute und auch wieder genau dieser Punkt. Bitte redet doch nicht über uns, sondern redet mit uns. Und das wollen wir nämlich machen, weil Aurelius Wintermeyer aus Koblenz ist dran. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Aurelius Wintermeyer ist 16 Jahre alt und Sie haben das Wort.
Ja, hallo, danke. Wie gesagt, ich wohne in Koblenz und 16. Und engagiere mich im örtlichen Jugendrat hier in Koblenz. Und ich muss sagen, wir haben fast keinen Einfluss. So gerade wurde uns sozusagen das Recht genommen, in Ausschüssen zu sprechen, also in Stadtausschüssen. Und immer noch haben wir auch kein Recht, im Jugendhilfeausschuss der Stadt abzustimmen. Das ist, weil es gibt ein Bundesgesetz, was das verbietet. Und eigentlich ist aber Koblenz in Sachen Jugendbeteiligung im Vergleich noch relativ fortschrittlich, zumindest in Rheinland-Pfalz. Ah ja, und noch ein großes Lob und Dank an Viktoria Reichelt für die da oben und absolute Mehrheit. Genau.
Dankeschön. Ja. Dankeschön, Herr Wintermeyer. Und Frau Reichelt freut sich heute. Die hat aber auch zwischendurch, muss ich sagen, hat aber auch zwischendurch mal ganz muntere Insta-Stories gemacht. Also ich glaube, deswegen ruft die Fanbase jetzt an. Freue mich sehr. Dankeschön, Herr Wintermeyer, für Ihren Anruf. Und ich danke für so viele, die angerufen haben auf der 08000-441777, was die Telefonnummer ist, zu Mitreden. Deutschland diskutiert. Leider kommen wir zum Schluss. Eingangs habe ich Sie gefragt, Sie hier alle drei bei mir im Studio, was macht Ihnen die größte Angst? Meine Schlussfrage ist jetzt, lieber Herr Kiesling, was macht Ihnen Hoffnung?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben gerade viel Konflikt erlebt und viel hin und her, aber was das für mich bedeutet, ist im Grunde, dass gekämpft wird. Dass es Menschen gibt, die sich immer noch einsetzen, die immer noch brennen. Und ja, es gibt Widerstand, aber dass es Menschen gibt, die sich interessieren und die sich einsetzen und die mitmachen und die was verändern wollen, ich glaube, das gibt mir Hoffnung.
Was gibt Ihnen Hoffnung, Frau Reichelt?
Mir gibt tatsächlich auch Hoffnung, dass ich jetzt so viele aufgeweckte Menschen gerade mal wieder gehört habe, die vielleicht auch nicht aus meiner Bubble sind, nicht aus meiner Stadt, nicht mein Alter, und sich aber alle auf ihre Art Gedanken darüber machen, wie es besser gehen kann. Und manchmal denke ich auch, was ist die Alternative? Also nicht weitermachen, aufhören, sich einzusetzen, aufhören, miteinander zu reden, in Debatten zu gehen und so. Da will ich mir eigentlich gar keine Gedanken drüber machen und deswegen gibt es für mich eigentlich keine Alternative. Also sowas wie radikale Hoffnung.
Und was gibt Ihnen Hoffnung, Simon Schnetzer?
Ich nenne meine Hoffnung Generation gemeinsam. Und zwar, weil wenn Menschen merken, wie gut andere sind und dass Vorurteile eigentlich gar nicht wirklich weiterbringen, sondern dass das Miteinander so stark ist und dass wenn es mal doch wirklich schlimm wird, das Zusammenrücken, dieser Zusammenhalt spürbar wird, was für eine Kraft und Energie das gibt, dass wir gemeinsam Zukunft können. Ich hoffe, es muss nicht so schlimm werden, dass wir erst wieder zusammenrücken, aber das ist, was mir Hoffnung gibt.
Sagt Simon Schnetzer. Ich sage ganz herzlichen Dank an Sie alle und ich sage auch herzlichen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer und unsere User auf YouTube. Mitreden, Deutschland diskutiert.
Mitreden.